Ah, übrigens, weißt du, ich hatte voll die Idee, letztens im Schlaf so. Und zwar, wenn wir einfach quasi alle unseren Kopfhörer ans Mikrofon halten, wenn Carsten klatscht, ne?
Wovon Marian nachts träumt. Ganz ehrlich, Marian, ich hätte dir andere Träume gewünscht.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 43 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen in unserem virtuellen Podcast-Studio mit Video-Live-Konferenz. Ich begrüße den Herrn der Popschutzfilter-Socke in Gelb und Grün, Dat Heiko. Servus.
Moin Moin, oder eher gesagt, schönen guten Abend, Carsten.
Und dann haben wir im Kanal den Dirigenten vor dem Mikrofon, den Herr der Videogesten, Marian, servus.
Ja, ich grüße auch recht herzlich hier aus dem Freundschaft der Stadions.
Schrei doch nicht so! Guten
Abend zusammen.
Und welche Attribute haben wir für Belkan? Sorry, du kommst wieder zu kurz, aber schön, dass du da bist. Servus.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, du musst ja. Du gehörst ja jetzt mittlerweile zum Inventar. Vielleicht tun wir auch voll
von... Der menschgemordene Allmann.
Der allmannischste Gadgetfunker von uns allen.
Au contraire, monsieur.
Au contraire.
Mon Dieu.
Ich merke,
es gibt ja auch mal Schlimmeres, als Allmann zu sein, oder? So schlimm ist das gar nicht.
Nein, Franzmann ist ja auch ein deutsches Wort.
Für uns als Allmanns, wir sind gewohnt, damit umzugehen, aber.
Ja, oh Gott. Leute, ihr merkt schon, Homeoffice ist nicht für jedermann gut. Wir nehmen trotzdem auf. Wir kommen leider einen Tag zu spät. Das gab gestern zeitliche Verschiebungen. Drum nehmen wir erst hier am Donnerstagabend auf. Aber wir halten unseren Turnus und gehen einmal pro Woche zurzeit in dieser schwierigen Phase on air. Ja, um euch Futter für die Ohren bieten zu können.
Aber so schwierig ist die Phase gefühlt oder visuell doch gar nicht mehr, wenn ich mich draußen so umgucke. Gefühlt ist doch alles wieder ganz normal.
Die einen sagen so, die anderen sagen so, ne?
Aber dann eigentlich wollten wir das Thema ja gar nicht anschneiden.
Nee, das hast du deshalb auch geschickt umschifft.
Ja, ein Story, ja, aber die Vorlage musste ich einfach Volley nehmen und rechts oben reinzimmern, ja.
Ja, das, du
geschickt mitten in den Eisberg gefahren.
Du wolltest noch das hohe Lied auf die Mütter singen, Heiko.
Das ja an der Stelle nochmal vielen Dank an alle arbeiten oder nicht arbeiten, Hausfrauen, berufstätig oder nicht, die sich den ganzen Tag um unseren Nachwuchs kümmern, mit all dem, was dranhängt, gerade zu den schwierigen Zeiten. Schule ist ja noch nicht so opportun in manchen Jahrgangsstufen. Oh, von daher habe ich heute mal wieder am eigenen Leib erlebt, wie stressig es sein kann, Homeoffice, Homeschooling, noch den ein oder anderen Arzttermin mit Einkaufen und Kochen unter einen Hut zu kriegen. Von daher dicke Props an meine Frau und an all die anderen Mütter und Hausfrauen, die das jeden Tag stemmen. Hut ab, danke, dass es euch gibt.
Ach, das hast du schon gesagt.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also gerade an die ganzen Moms, die da gerade ihre Kids zu Hause beschulen müssen, weil sie bis zu den Sommerferien noch maximal dreimal die Schule besuchen werden oder sowas in der Art, wie es in meinem Bekanntenkreis auch ganz viel ist. Ihr leistet Großes.
So ist es. Wieder einmal müssen es die Muttis rausreißen. Und
mit Doppel-D. Die Muttis, aber nur Mutti mit Doppel-D sind richtige Muttis.
Ja. Genau.
Nein, das ist auch schwierig. Wir streichen das.
Heinsberger Muttis. Gerade sofort wieder so Puddis-Pudding. Schmeckt wie ein
Muttis. Das kannst du ja nicht bringen. So.
Unser heutiger nicht, dass wir Sponsor übrigens.
Ja. Werbewirksam hier einwirken auf die Leute.
Wobei das natürlich auch schon wieder, aber da begebe ich mich jetzt auf ganz gefährliches Eis. Die Diskussion schlägt ja schon wieder so ein bisschen um, dass nämlich Frauenrechtlerinnen der Ansicht sind, dass die moderne Frau zu sehr auf die tradierten Werte reduziert wird in der Corona-Zeit, weil ein Großteil des Haushalts und der Kindererziehung eben doch an den Müttern hängen bleibt und die Väter sich da nicht genug einbringen. Von daher, ja, Rollentausch rückwärts und kommt nicht überall. nur gut an.
Also ich kann es nur aus meinem Bekanntenkreis berichten, da hält sich das echt die Waage, ob es die Papas sind, die gerade übernehmen oder die Mamas sind, die gerade übernehmen, kann ich jetzt so nicht sehen. Was mich viel mehr beunruhigt, ist sind die ganzen Frauen, die gerade bewusst sich in diese Rolle zurückfallen lassen und das auch bewusst zeigen, dass sie genau diese Rolle einnehmen wollen. Das verunsichert mich mehr, als wie das dann dran gibt oder sowas in der Art.
Wieso verunsichert dich das?
Ja, weiß ich nicht. Also die Frauen haben so viel getan und die ganze Gesellschaft hat sich so weit weiterentwickelt. Und jetzt kommen da Frauen nachher und sagen, nee, ich will aber zu Hause bleiben und ich will aber die Hausfrau zu Hause sein und meine Kinder. Also ich weiß nicht, ob das fast schon gesellschaftsfremd ist.
Du meinst, dass die Frau sich passiv, reaktiv in die eigene harte Rolle drängen lässt, für die sie so lange gekämpft hat, rauszukommen?
Ja, so in der Art, ja.
Ja, aber es kommt auch manchmal ein bisschen auf die Familiendynamik
schwieriges an. Thema.
Nein, also es gibt da wirklich ganz bewusst Frauen, die da ganz offensichtlich mit umgehen, die das so wollen. Also die sich bewusst in diese Rolle zurückversetzen und sagen,
ich will ganz, das so. Ganz starke und tolle Frauen, die bewusst gesagt haben, ja, die nächsten zwei Kinder bekommen, die nächsten 10 Jahre bin ich halt Hausfrau und Mutter. Und da haben die Bock drauf. Und das ist auch vollkommen okay. Und da können sich noch so viele frigide Frauenrechterinnen auf die Hasenohren stellen und das anprangern, wenn eine Frau das möchte, und dann die Rolle zu erfüllen, dann ist es auch vollkommen okay. Also, ja, jedem sein Recht. Und wenn eine Frau Karriere machen will, soll sie es genauso machen können.
Ja, aber merkt ihr was? Oh Gott, da habe ich Pandoras Box geöffnet. Junge.
Oh. Ja, aber das ist so als alter passiver Frauenversteher, würde ich sagen, Pelkan ist da.
Passiver.
Federführend. nein, es ist ein schwieriges Thema, natürlich.
Ja, das ändert sich auch, ne? Es kommt wirklich auf die Familiendynamik an. Handelt es sich dann nur bei der Familie nur in Familie mit einem Kind oder mit drei Kindern beispielsweise? Da ändert sich das Ganze natürlich, ne? Da ist sowieso Anpacken für alle angesagt. Und man als moderner Vater, da versucht man auch so ein bisschen den Spagat zwischen Family Life und Work Life irgendwie doch hinzukriegen. Ne? Man ist auf jeden Fall bemüht. Also ich finde das beispielsweise wichtig, dass die Kids sehen, dass der Papi auch mal spülen kann, ne, und nicht nur irgendwie die Mami das macht und dass die Mama auch mal Rasen mäht, und also das ist dann halt nicht diese rosa und blau.
Die klassische Rollenverteilung ist, glaube ich, eh aufgekündigt. Aber ich glaube, wenn eine Frau sich aktiv dafür entscheidet, die Rolle der Mutter und Erzieherin oder Haushälterin, was auch immer, zu übernehmen für einen gewissen Zeitraum, dann ist das auch vollkommen okay, und jeden Tierchen sein Präsierchen. Ja, denn man muss nicht immer nur für Rechte kämpfen, nur um der Rechte wegen. Und von daher.
Aber ich glaube, genau das ist der Knackpunkt, wo sich hier die Geister scheiden. Wenn Leute bewusst die Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte diese und jene Rolle ausfüllen, dann ist das total okay. Und ich bin auch und hab's auch Zeit meiner Erziehungsphasen genauso gehalten wie Belkan. Ich stand auch an der Spüle und habe auch mal gesaugt. Da, glaube ich, ergeben sich in der Beziehung immer Schwerpunkte und Arbeitsabläufe. Was ich eigentlich ansprechen wollte, war eben der Aufschrei aus bestimmten Kreisen, dass jetzt die Frau zurückgedrängt wird in überholte Rollensysteme.
In alte Themen, ja.
Ja, genau.
Ich sehe es aber nicht so, dass es gedrängt wird. Das sehe ich nicht so.
Ja, nein, halt, Marian.
Das möchte ich gar nicht bewerten hier, weil
wir sehen es nicht so. Du siehst es nicht so, ich sehe es nicht so. Nichtsdestotrotz ist da draußen schon wieder die Diskussion im Gange, dass Corona schlecht ist für die Emanzipation und die emanzipatorische Bewegung. Mehr Sorge nicht.
Ja, Corona ist auch schlecht für meine Emanzipation, aber.
Das ist generell ziemlich schlecht, Corona.
Du hast ja auch die beste Frisur von uns, Marian. Nein, Carsten hat da vollkommen recht. Ich glaube, das ist ultra schwer zu bewerten. Wir kennen ja alle nur unsere, in Anführungszeichen, Heilwelt oder nicht ganz so schlechte Welt. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Haushalte und Familien da draußen, wo ein bisschen was im Argen ist und die auf.
Das ist schon wieder ein neuer Schuh.
Ja, aber es ist, gehört ja mit dazu. Das ist ja auf der einen Seite ist die Frauenwöchnerin, alte Rollenverteilung, bla bla. Dann kannst du direkt ohne Fuge annageln, häusliche Gewalt, Unterdrückung und das findet alles statt. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist einfach Fakt, dass es in den Zeiten oder in den letzten Wochen, Monaten mehr geworden ist. Von daher ist es sehr schwer, darüber zu urteilen, ob das alles gut oder nicht gut ist oder welches Verhalten da das Richtige ist. Möchte ich mir gar nicht anmaßen an der Stelle. Und
das scheint
wir lassen einfach dieses heikle Parkett.
Das scheint übrigens ein positiver Effekt in all seinen negativen Auswirkungen zu sein, dass nämlich der Zulauf in Frauenhäuser oder Anklagen innerhalb der Familie wegen häuslicher Gewalt zunehmen. Und warum ist es so? Man vermutet anscheinend, dass wenn der Vater oder der Haustyrann seiner Arbeit nachgehen kann, hat die malträtierte Frau Ruhephasen. Dadurch, dass jetzt die Arbeitsphasen wegfallen und der Typ die ganze Zeit rund um die Uhr daheim ist, wird es zu viel, weil sie dann eben rund um die Uhr misshandelt werden. Und das bringt dann eben auch Frauen, die tendenziell eher duldsam sind, dazu zu sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich muss hier raus. Also das scheint in all seiner Fürchterlichkeit, ja, kann man da von einem positiven Aspekt reden? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Oder mit anderen Worten, die eine oder andere Frau merkt jetzt, wie kacke ihr Mann vielleicht tatsächlich ist, was er vorher immer
so hat. Ja, ich glaube, das wussten die schon vorher, nur eben dadurch, dass der dann vielleicht auf Montage ist und sie eine Woche Ruhe hat oder wenn es nur tagsüber Ruhe ist und sie nur in Anführungszeichen abends malträtiert wird, ist es erträglicher, weil der Terror zeitlich begrenzter ist. Und jetzt ist der Typ rund um die Uhr daheim und Terror ist halt von 8 Uhr früh bis zum Einschlafen und das bringt dann selbst ja, gutmütigere, duldsame Charakter wohl dazu zu sagen, geht nicht mehr.
Steile Hypothese an der Stelle.
Sind eigentlich nicht von mir. Sind eigentlich Scheidungen mehr geworden in der Corona-Zeit?
Ja, so schnell geht der Scheidung nicht durch, Digga. Also, aber ich glaube, die Anträge sind schon
online. Die Anträge sind, genau.
Die Sofortanträge. Da ist der Trend dein Friend, glaube ich, ja.
Ja, was war das? Anstieg der Corona-Kinder und Anstieg der Scheidungen und dann haben wir Anfang nächsten Jahres jede Menge selbst alleinerziehende Corona-Mütter.
Da würde mich dann die geografische Verteilung mal interessieren.
In China ist die Zahl der Scheidungen rapide angestiegen seit Corona.
Japan glaube ich auch.
Und für Japan ist ja, da ist ja die Frau extremst, will ich sagen devot, aber sehr traditionell fast unterwürfig. Und wenn selbst da die Frauen anfangen, sich scheiden zu lassen aus eigener Kraft, ist da vielleicht ein bisschen was dahinter. Getreu dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja.
Und somit, lass uns diese halbschrägen Themen einfach verlassen. Ich wollte auch eigentlich gar nicht in die Richtung gehen, aber die Steilfolge war zu gut, Carsten.
Ja, ja, das ist immer das Gleiche. Ne? Ich wollte ja gar nicht, aber...
Ja, aber ich, ja genau, ich, eigentlich trage ich kein Aluhut, aber.
Eigentlich trage ich kein Aluhut, das ist gut.
Aber jetzt, wo wir von Müttern so viel geredet haben, lasst uns ein kleines Ratespiel
spielen. Bin ja kein Nazi, aber.
Ich bin genau. Kein Nazi. Ich habe Kinder und gebe ihnen Namen. Die Liste der beliebtesten Kindernamen des letzten Jahres ist jetzt veröffentlicht worden.
Kevin, Justine und Chantal.
Ho, 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 ho. Jetzt erwischte mich kalt. Jetzt kann ich dir sagen, du bist nicht in den Top 10, aber ich schau mal. Kefin. Kefin ist 9 Punkte gefallen und rangiert jetzt auf Position 368.
Oh, das ist schlechter, als ich dachte. Ich dachte, Kevin ist noch schwer angesagt.
Ja, komm, dafür haben wir jahrelang gekämpft mit Kevin-Witzen, dass der nicht höher ist. Also bitte.
Chantal scheint, wenn um 9 Punkte fällt, ja, dann wird's kalt.
Chantal scheint nicht in den Top 500 der Damen.
Chantalle ist aber nicht auch, in den Top 500.
Was denn mit Jacqueline?
Da gibt's aber auch verschiedene Schreibweisen, ne? SCH.
Mit Jacqueline. Chantal mit SCH, ja, lo.
Gibt's ganz viele verschiedene.
Belgrad, das ist nicht compliant. Nee, also die CH-Anteil ist nicht in den Top 500.
Die Chakalina auch nicht. Komm, Chakalina ist aber dabei, oder?
Wie schreibst denn du die?
Chakalina.
T-T-T-S-C-H.
Chakalina.
Ja. Finde ich auch nicht.
Wie ist denn mit Laura und Nora? Wie sind die denn gerankt?
Ja, Laura kann sein.
Laura kann ich mir gut vorstellen. Sehe ich noch nicht. Vermutlich
aber. Das ist so eine omnipräsente Geschichte, oder?
Laura hat eine Position gut gemacht und ist es aber 28 bei denen.
Wie ist denn mit Frieda? Das ist auch so ein Evergreen.
Frieda ist ein schöner Name eigentlich.
Frieda, also ihr kommt nicht in die Top 10, Leute. Frieda mit IE oder I, Platz 15.
Oh.
Ja, nicht schlecht. Lisa ist auch so ein, eigentlich Lisa.
Ja, Lisa. Ja, stimmt wohl.
Eine Leonie. Wo ist denn die Leonie?
Ja, Leonie. Ja, die ganzen Leo-Namen.
Also,
Leonard und Leonie.
Was ich schon mal sagen kann, ist, dass die Leonie ohne O.
Ja.
13.
Oh, Props gehen raus an Silv an der Stelle. Alles richtig gemacht, du hast einen Trendnamen genommen für deinen Talk.
Ich weiß nicht, ob das
sehr, sehr schön ist übrigens. Gut ist. Reni ist ein sehr schöner Name.
Dann würde ich als nächstes rausschießen, Emma, würde ich sagen.
Und die Leonie noch kurz ist auf 22. Und ich glaube, ja, Belkan ist der Erste, der in die Top 10 vorstößt. Hey. Emma ist eine Position gefallen, ist jetzt auch Holy. Platz 2.
Du kannst auch deinen Tochter nicht nennen wie die Dampflok von Jim Knopf. Alter.
Doch, kannst du.
Achso, andere Generation, Entschuldigung.
Max Maxima 484.
Nein, einfach nur Max, nicht Maxima.
Ich schaue ja schon. Ist der Maxim wäre auf 50. Und
der Max ist auch der Min.
Und der Max, der Standalone, ist auf 22.
Wo ist der Min?
Und der Maximilian, dass es so viele Max-Abwandlungen gibt, finde ich
gerade.
Urbayerisch, oder, der Maximilian?
Ja, aber das langt nicht. Das ist jetzt auf Platz 14, gell?
Oh, der Maxi.
Nein, jetzt nicht, Maxi ist jetzt wurscht. Jetzt hier Kinder.
Nein, nee.
Aber irgendwer muss doch noch einen Top-10-Treffer.
Ich sag mal,
bei den Jungs, ich sag schon mal.
Leon. Wie ist der Leon?
Diese Leons.
Der müsste doch auch hart gerankt sein, ne?
Der Leo ist auf 21.
Nein, der Leon mit N hinten, wie das Auto.
Aber den Leo habe ich doch gerade gesehen.
Leon muss eigentlich oben dabei sein.
Auf.
Ja. Ich habe mein Kind so genannt wie Leonardo, das Auto, in dem es gezeugt Leonhard. Wurde.
Leonas Bulli. 285. Leonidas 369.
Den gibt es bestimmt auch in Top 20, oder?
Gandalf?
Nee, Herr der Ringe ist schon wieder zu alt. Entschuldigung.
Na, ich überlege jetzt gerade, was ich euch an Eselsbrücken hier geben kann.
Komm, ich hau einfach einen raus.
Das ist ja ein Rundown, ja, und genauso wie ich meinen Corona-Rant jetzt abgekackt habe. Gib uns doch einfach
schon wieder viel zu lange
gedauert schon drüber.
Ja, was denn hier Number One? Was ist denn?
Mach's nicht so spannend.
Gehen wir, ich gehe jetzt mal schnell von 10 runter, weil es ist echt nicht ganz einfach und ich wäre auch nicht auf alle gekommen. Auf Platz 10 bei den Herren, Henry mit Y oder I. Alternativ.
Ein Applaus für Henry.
No.
Okay.
Auf Platz 9, der Elias.
Oh,
ach, guck mal.
Ja, auch nice.
Ja.
Auf Platz 8, der Felix. Auf Platz 7, Noah. Das Glück,
ja. Noah, ja, Noah, na klar, Noah.
Applaus für Noah.
Ja.
Auf Platz 6 hat sich der Louis wahlweise mit O-U und nur U geschoben.
O-U-I-S und, ja, okay.
Ja.
Okay, nice.
Die beiden Louise.
Konstant, stabil.
5, Jonas.
Oh,
ja, klar, ja, das gibt's auch sehr oft.
Grüße gehen raus an den Wahl.
Ich kenne nicht viele Jonas.
Ja, genau.
Ja, doch, wir haben im Umfeld sehr viele Jonas, kleine Jonas.
Das ist ein Antonias Freundeskreis.
Auf Platz 4, Finn, wahlweise mit I oder Y.
Okay.
So. Und ja, die ersten drei Plätze so scheinen konstant geblieben zu sein im Vergleich zum Vorjahr, weil da sehe ich keinen Unterschied im Ranking. Auf Platz drei, was ganz traditionelles, der Paul.
Neu. Der Paul. Ja, guck mal, Paul.
Und jetzt habe ich vorhin übersehen, auf Platz zwei tatsächlich dieser Leon.
Na guck, ja, siehst du.
Junge, was, ja, ey. Jetzt geht's über französische Autobauer und Vornamen, die mit L beginnen.
Und Spitzenreiter bei den Jungs ist der Ben.
Ui.
Oh.
Na guck mal.
Jetzt noch kurz.
Aber das ist traditionell, ich als ich gedacht habe.
Bei Ben ist, nie ist, weiß, ist schon ob das spannend, gell? Weil es sind viele sehr traditionelle Sachen dabei. Felix, Ben, Paul.
Ben, ist das jetzt Benedikt oder ist das auch Benjamin?
Auch schöne Namen einfach, ja. Auch Elias ist ein total schöner.
Ja, einfach nur Ben, die Kurzform quasi, ja. Ja, Elias ist auch großartig. Ich habe damals als einer meiner kleinen Brüder, der heißt Elias, und ich habe meine Mama damals angeguckt, so, hä, bist du dir sicher? Und sie so, ja, und sie war ihrer Zeit voraus.
Ist echt ein schöner, Jonas ist genauso ein schöner Name, und den Nachbarsjung, Jonas, das ist halt die junge Generation, aber das ist ein toller Name, da hätte ich viel abstraktere Konstrukte erwartet, ehrlich gesagt.
Ja, und
wie sieht's denn auf der Mädchenseite aus?
Gleich. Ich wollte bloß noch die schlechte Nachricht überbringen. Weder Marian noch Belkan noch Heiko noch Carsten hat's in die Top 500 gemacht.
Potzblitz. Es kommt jetzt aber überraschend auch.
Ja, gerade dafür, ich bin jetzt hier im das
überrascht mich überhaupt nicht aufgrund der polnisch-deutschen Beziehung.
Also Heiko oder sowas ist doch schon, also in die Top 500.
Du glaubst gar nicht,
aber Heiko
Eltern
ist mittlerweile
für den
auch
Namen geliebt habe in der Vergangenheit.
Ja.
Als
Heiko ist mittlerweile über 50, ne?
Oh, sehr schön, der Xaver ist auf 202. Der Eimen ist auf 203.
Dann Heiko, ja.
Xaver oder Xavier?
Ohne Naidu.
Na, Samu. Jung, bist du auch mit Aluhut geboren worden?
Leander. Es gibt schon, ja. Jack.
Schwierig.
Ja. Ach, Jack wahrscheinlich. Jack,
Y-A-K, oder?
Jack. Der gute alte Jack.
Jack, der Nevio, die Igit, der Miraj, Mohammed auf 246.
Ja, seit Jahrhunderten, Nevergreen.
Nicht auf Platz 1 in, ne?
Mio, nein.
Regional bedingt vielleicht nochmal ein anderes Ranking dann.
Da hier der Mustafa hat es auf 301 geschafft.
Es Musti. Gibt
echt. Torin. Habt ihr schon mal den Namen Tjark gehört?
Oh, das hört sich sehr nordisch an, oder?
Ja, ist auch.
Ja, das hört
ja, das sprichst du aus, wenn dich ein Rentier anspringt.
Ja, genau.
Bruder von Björk.
Aris.
Tjark.
Pius, das sind dann wahrscheinlich die Bayern.
Pius, warte, ihr seid alle gesegnet.
Nicht ein Toyota oder so?
Aber guck mal, Alparslan hat's vor Marian geschafft. Alparslan. Ares.
Hab ich aber schon mal gehört.
Wer nennt denn sein Kind Ares? Halleluja.
Zu viel Live. Rollenspiel, my friend, zu viel Rollenspiel.
Und wo wir schon bei Göttern sind, der Loki ist auf 415.
Das finde ich ja krass, dass Loki als Namens Ranking geschafft hat.
Man sollte sich mal die Zeit nehmen und einfach Serien und diese Liste vergleichen. Wie viel Einfluss
mein Sohn
die
Thor.
Auf den, hier sehe ich einen Lorik. Egal, zu den Damen.
Werdende Eltern empfehle ich jetzt dann einfach das Spiel, denkt euch doch einfach eine Nummer zwischen 1 und 500 aus und so nennt ihr dann euer Kind.
Spielt nicht Scrabble dabei, ja. Punkt ist egal, der Name ist fürs Kind, das Kind trägt das ganze Leben, ja.
Ich gehe jetzt nochmal die Top 10 der Ladies durch und dann machen wir genau das Spiel und ihr haut mir jeweils eine Nummer hin für eure Kindernamen.
Ja.
Cool. Bei den Damen auf Platz 10 die Marie, auf Platz 9 die Ella, auf Platz 8 die Lea mit A oder Aha?
Oh, ich hätte sie in den Top Ten vermutet, ja.
Ja, die cool. Mila hat sich auf 7 geschoben.
Mila?
Die Lina auf Platz 6.
Handballmädchen mit den großen Augen.
Ah, Superstar, Mila Superstar.
Auf Platz 5 ja, genau. Sind die Sophias.
Oh, okay, nice.
Mia, so hieß mal eine Katze von uns.
Mia finde ich voll schönen Namen.
Ja, Platz 4. Platz 3, Hanna.
Besser als Mio.
Mio habe ich bei den Jungs eben gesehen. Hanna oder Hanna auf Platz 3. Hanna
mit H hinten. Hanna
als Palindrom.
Und hier ist die Emma auf Platz 2 bei den Damen.
Boah, das ist so schräg.
Und die Emilia ist
Saisongewinner. Meine Nichte. Meine Nichte auf Platz 1, oder was?
Emilia.
Oh, Respekt. Hat meine Schwester einmal Geschmack bewiesen.
So, und jetzt der nächste Rundown. Belkan, zwei Nummern für deine Zwillinge.
Ja, okay.
Zuerst die Dame, dann der Herr.
Dann nehme ich einmal bitte die 74. Das ist immer deine, das, was ich bei der Pizzeria bestelle, die 74.
Deine neue Tochter heißt Myla.
Oh, das ist aber gut.
Da, Myla, Myla
könnte ich leben.
Ist nicht so schlecht.
Damit könnte ich leben. Jo.
Und dein Sohn?
Der soll die 43 haben.
Oh, ich hätte jetzt 312 gedacht.
Du kommst gleich, Marian. Dein Sohn heißt Levi.
Ui.
Das ist okay.
Ja,
Glück gehabt, ne?
Könnte ich sogar.
Shalom, Levi.
Levi, Strauß und Co.
Deine neue
Tochter. Ach so, ich wollte nicht noch mehr Kinder und auch keine Zwillinge, aber ich wusste auch gar nicht, dass Maya nochmal einen Doppelpack Zwillinge oben drauf haben möchte. Ach nee, Belkan. Maya braucht generell erstmal so eine Grundversorgung. Meine Tochter, ich würde mal sagen, Platz 1337.
Was? 337. Ach so, dein
nein,
erstes.
Nein, wir nehmen klassisch Localhost-mäßig 127.
Ja, Richtung Scroll. 127, das ist die Alea. Die Alea-Mempel. Und dein Bur?
A Bur?
Ja, ja,
du, mein Sock. Meine Spermien, so langsam kommen eine Mails bei raus. Ich würde sagen, der Bur ist eine Nullnummer. Ein Zehner.
Da hat man schon. 10 Grad.
Ah, dann hat man, dann nehmen wir den guten Zwanni.
Ein Zwanni für die Mempels und den neuen Sohn Milan. Milan Mempel.
Ich möchte an der Stelle keine zwei eigenen Züge mehr haben. Aufgrund der Namensauswahl ihres Vaters.
Marian.
Jetzt bin ich mal gespannt, Marian. Ja.
Gib mir eine 46.
Mara.
Ist,
die Mara Häke.
Ist, ja, genau. Ist,
und der Bub nimmt die 69.
Ich folge Heiko.
Dein Sohn ist ein 69er?
Ja, genau.
Ernsthaft? Willst du dabei bleiben?
Ist besser als ein 31er.
Ich bleib mal bei der 69. Jetzt muss ich da durch.
Aber keiner von euch hat sich dreistellig gewagt, gell? Toni.
Toni.
Toni. Oh, Toni, ja, Toni.
Toni Hecken.
Toni ist voll universell und wenn er schwul wird, ist er Toni und wenn es Gender Change ist, ist Toni, super.
Eben, voll divers.
Alles richtig gemacht.
Das wundert mich aber, dass keiner von euch irgendwie sowas genommen hat wie 404 oder sowas. Das hätte ich euch zugetraut.
Oh, aber jetzt guckt mal, Kinder, jetzt.
Roland 303. Carsten, was gibt's auf der 303 ja, genau, zu gewinnen?
Also ich bin jetzt hier erst bei 225 bei den Jungs hängen geblieben und da ist halt ernsthaft Thiago.
Ja, aber wenn, dann wär's 255 und nicht 225.
Ja, aber der kann das nach dem
Fußball sein? Du bist voll der Subnet-Mask-Junkie, Mann.
Thiago?
Hat seine Maske auf.
So, was wolltest du? 300 was? 303?
303, ja. Wie die gute Roland 303.
Buah, Madel.
Fürs Madel. Schranzig soll's sein.
Die 303er
ewig weitergeleitet.
Ist die Eleanor.
Alter Schwede, ja, da kannst Eleanor. Du halt viel
den Nein, Tempunkt Eleanor. Erleben, dich ja, gefolgt Ella von der Eleanor. Estelle.
Ach so, ein Mustang auf Steroiden. Läuft.
Eleanor.
Ist das nicht irgendwie ein Lied von den Beatles? Ein Song von den Beatles?
Nein, das war einfach eine geile Karre.
Der Bur wäre der Adem. Aber Leute, irgendwas. Damit genug genannt. Ich könnte hier noch stundenlang weitermachen.
Schöne Story, Carsten.
Gibt es das auch als Smartphone-App?
Dass du random Kindnamen raussuchst für deine... Das gibt's doch nicht, ey. Würde das wirklich irgendjemand machen? So ein random Kind-Namen?
Ja, bestimmt, Alter. Smartphone schütteln zum Namen.
Wenn sie diese Baby-Smartphone-App verwenden, um den Namen ihres Kindes
zu geben, Leute, nicht labern,
kriegen sie 5 Euro Rewe-Gutscheine, ja?
Ich dachte Audible für 2 Monate umsonst, damit das Kind nicht hörst.
Oder Heiko, Baby One Window Shit Gutschein.
Egal. Wo wir gerade von Blödsinn reden.
Blödsinn. Sag ich mal, was ein Blödsinn mit dem Blödsinn aktuell?
Ich.
Oh.
Und ich ja mittlerweile halb blind und kurzsichtig und weitsichtig? Ich glaube, ich bin weitsichtig, sehe trotzdem auf die Nähe nichts. Und mit zittriger Hand. Löten ist nicht mehr so meins, aber ich fand es ganz interessant, was da momentan mit dem Lötzinn da draußen im Handel so los ist. Und da musste ich erstmal an Mayan denken und war schon in höchster Alarmstufe, dass dem guten Mayan sein Lötzinn ausgeht. Aber wir haben jetzt erfahren, Mayan ist ausgestattet.
Ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe genügend Lötzinn.
Du hast die Krise kommen
im
sehen.
Keller. Nein, also das Thema mit diesem bleifrei Lötzinn und so weiter und so fort ist ja schon länger ein Thema und ist ja eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit, dass es da immer weniger von geben wird.
Ja, das war ja klar gewesen, ja, seit die
Verordnung. Ja, ne, und das ist halt alles so ein bisschen schwierig.
Nee, eigentlich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich bin der Meinung, eigentlich ist kein großer Unterschied zwischen bleifreiem Lötzinn und bleihaltigem Lötzinn.
Oh, doch.
Von der Usability für den Normalanwender macht das eigentlich keinen Unterschied, außer dem Handling, der Verarbeitung und der Optik.
Nein, also gerade die Usability macht einen Unterschied. Also wie kompliziert es ist zu löten. Bleifreies Lötzinn musst du viel mehr darauf achten, was du tust. Als wie bei bleihaltigen Lötzinn. Bleihaltiges Lötzinn, Jacksinn, Lötkolben auf, brätst ab.
Ja, so wie wir es halt von früher halt kennt, draufbrutzeln, dass es kracht, ja. Und ja, sieht so auch noch schön aus mit der großen Quecksilber-Shiny-Bubble, ja.
Genau. Ne, bei einem bleifreien Lötzinn musst du halt wirklich viel genauer arbeiten, musst halt gucken mit der Temperatur, ein bisschen genauer darauf achten, damit dir das Flussmittel nicht verbrennt und
ja, aber funktionell halt, beim richtigen, also wenn du alles richtig gemacht hast, hast du das gleiche Ergebnis. Also du hast keine Einschränkungen auf der technischen Seite.
Nein, technisch nicht. Ja. Nein. Technisch ist es eigentlich sogar
die
noch
Handhabung
besser,
und
nicht so schnell korrodiert.
Die Verarbeitung ist einfacher vom bleihaltigen Lötzinn, würde ich sagen.
Genau. Ganz rudimentär.
Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Die Versorgung oder sind die Preise gestiegen oder?
Genau, das ist die Preise. Das ist wieder mal so eine interessante Bubble in der Bubble-Thematik, denn ich glaube, das Kilo bleihaltiges Lötzinn, was ja eigentlich auch gar nicht mehr legitim ist, ist einfach mal in 12 Monaten um 85% im Preis gestiegen, nicht von 40 auf 70 Euro das Kilogramm.
Wow.
Was dann natürlich auf diversen Online-Plattformen und bei diversen großen Händlern wie Konrad, Reichelt und Co. ein bisschen zu Irritationen sorgt. Wenn dann auch noch das, ich sag mal, von den schwurgeligen Händlern aus China befeuerte SEO und Online-Marketing dann auch so getrieben ist, dass Links falsch laufen und dass da einfach eine Preisbubble getrieben wird, ist nichts Tragisches, ja. Natürlich ist so ein Preisanstieg krass, aber wer verlötet bitte 1 Kilogramm im Jahr? Ja, zeig mir den mal.
Marian.
Ja, das, nein, selbst ich, nein.
Ja, das ist,
also das so eine 150-Gramm-Rolle, die reicht ewig, ne? Und davon habe ich echt noch einige liegen, also das ist.
Aber wenn man den Online-Kilopreis beachtet, dann ist der halt einfach, massiv gestiegen, zu Recht oder zu Unrecht, oft stehen auch Fake-Angebote dahinter. Am Ende vom Tag ist es eine lustige Side-Story.
Das Ding ist aber halt wirklich, und das ist halt der Punkt, das bleifreie Lötzinn sollte schon vor 10 Jahren eigentlich verbannt werden.
Ich glaube, nein, das bleihaltige, Entschuldigung.
Ja, das bleihaltige, genau. Ne, weil, wie gesagt, ja, das Blei da drin ist jetzt nicht gerade super.
Es riecht so gut.
nicht so toll für die Gesundheit und so, ne? Und dementsprechend war das eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich hatte jetzt nur gelesen, dass das Reichelt und Konrad, die haben das, glaube ich, komplett ausgelistet bei sich.
Offiziell, ja.
Sind da, glaube ich, die Vorreiter mit. Aber ich sag mal so, wer so wie meiner einer so einen kleineren Shop in der Nähe hat und da halt einkaufen geht, der kriegt natürlich da auch noch nach wie vor.
Der muss auch kein ganzes Kilogramm kaufen, ja.
Nein, nee, das ist sowieso Schwachsinn. Das kann man. Das würde ich auch keinem empfehlen, weil das Flussmittel, auch wenn es da drin, innen drin vor Sauerstoff geschützt ist, aber das wird nicht besser über die, wenn man das da 10 Jahre lang. Also wer schon mal 10, 15 Jahre altes Lötzinn benutzt hat, der weiß genau, wovon ich rede. Das ist nicht mehr so geil.
Da musst du kannst dann nicht mehr davon reden, dass von der Rolle abzurollen, sondern du bröckelst es einfach nur noch ab. Ja.
Das zerfällt ja, von ganz Fall alleine. Passiert dann. Das, ja.
Ja. Nee, war nur eine nette Randstory. Einfach der Vergleich von dem Kilogrammpreis, der getrieben durch viele Faktoren nach oben geschossen ist. Aber am Ende vom Tag ist der richtige Weg, ohne Blei in der ganzen Geschichte voranzugehen. Und ich glaube, seit mehr als 10 Jahren sind 95% aller Platinen und aller Komponenten, die in allen unseren kleinen elektronischen Helferlein verbaut sind, eh schon bleifrei verlötet.
Ja, ja, klar.
Gar keine Frage, war nur ein nettes Side Story.
Ich glaube, das ist mittlerweile seit 20 Jahren jetzt schon der Standard bei Elektronikgeräten, die du fertig quasi aus der
Produktion kaufst. Muss so sein. Und ich glaube, der Preis fürs Kilogramm verbleites Lötzinn skaliert extrem hart in Zusammenhang mit Toilettenpreispapier.
Was ich halt sagen muss, ist, dass für viele, die halt immer mal wieder so zwischendurch sich vielleicht mal hier oder da was ein bisschen was basteln oder so, wenn die jetzt halt auf bleifreies Lötzinn umsteigen und damit anfangen zu arbeiten, das ist eine harte Schule, also da muss man ein bisschen üben, muss man sich erstmal
dran gewöhnen. Du brauchst halt vielleicht einen anderen Lötkolben, der temperaturregelbar ist, der universal, ich stecke ein, es wird heiß und ich löte, Lötkolben funktioniert dann einfach nicht richtig.
Nicht mehr so gut.
Wird das Ergebnis nicht so geil.
Funktioniert, aber nicht so gut. Ne? Also und das muss nicht mal in richtig temperaturgesteuerter Lötkolben, wo ich die Temperatur jetzt einstellen kann, das muss nicht mal sein. Das reichen schon die, wo über die Lötspitze, über so eine Magnetspitze und so weiter die Temperatur geregelt wird. Das reicht.
Ja, ist ja komplett unfancy.
Ja. die sind auch nicht teuer. Also
es ist halt was anderes. Und es sieht halt einfach nicht so schön aus auf den ersten Blick. Ich glaube, das ist das, was die meisten Hobby-Bastler-Löter immer abschreckt, ist, dass die Lötstellen mit dem bleifreien Lötzinn einfach dreckig aussehen im Vergleich zu dem verbleiten Lötzinn. Und am Ende vom Tag.
Ja, das kommt aber ein bisschen drauf an, wie man es verarbeitet. Also,
das ist wie beim Schweißen. Ja, es gibt Leute, die machen halt Spiralwürste und es gibt Leute, die können eine schöne Schweißnaht machen. Aber ganz anderes Thema. Aber sich einen reinschweißen ist eh immer so ein Thema. Und dabei einen zu löten, ja, und einen zu basteln, sind ja Synonyme für eine, wie soll ich sagen, Halbwelt, Grauzone, whatever. Möchte gar nicht so ins Detail gehen, aber ich glaube, medial war diese Bastelerei vor allem in einem der neuen Bundesländer jetzt ein Thema, was ziemlich hart aufs Tapu kam, bis hoch nach Karlsruhe.
Ja, ganz genau. Und zwar war es gestern, so fresh ist das Ganze, ein Richter am Amtsgericht Bernau hat einen Vorlagenbeschluss reingegeben ans Bundesverfassungsgericht. Und zwar hält der Richter Müller das Cannabisverbot für grundgesetzwidrig und hat einen 140-seitigen Vorlagenbeschluss ans Bundesverfassungsgericht eingereicht. Hintergrund des Ganzen war ein junger Mann, der gerade vom Amtsgericht Bernau oder vor einiger Zeit vom Amtsgericht...
140 Papers, das ist aber schon richtig.
Ist gut, ne?
sorry.
Ein junger Mann, der mit 1,6 Gramm Cannabis aufgegriffen wurde von der Polizei im Rahmen einer Kontrolle, die eigentlich was ganz anderes, nämlich einen Hausfriedensbruch, jemanden suchten. Und der junge Mann wurde einfach so, halt, weil er sich da auch bewegt, da aufgegriffen. Und der Polizeibeamte, oh, sie riechen aber nach Cannabis. Und dann wurde der junge Mann durchsucht und hatte 1,6 Gramm Cannabis dabei. Und das Ganze ist in Brandenburg passiert. Und der Richter, der das Verfahren führte, hat so gesagt, ja, ist ja scheiße, weil der hat das ja in Berlin gekauft. Und wäre der jetzt in Berlin aufgegriffen worden mit der Menge von 1,6 Gramm.
Da hätte die Polizei noch 3 Gramm draufgelegt, sagt, mach dir einen schönen Abend.
Ja, das wäre wahrscheinlich nicht passiert. Weggenommen hätten sie es auch, aber es wäre halt kein Verfahren passiert. Ne? Und das fand der Richter Müller für gar nicht so geil. Und hat das Ganze zum Anlass genommen, diesen Vorlagenbeschluss reinzugeben. Und ich habe mir es echt gestern Abend angetan, den kompletten durchzulesen. Und was er da geschrieben hat, ist großes Kino. Also es geht angefangen von der Ökonomie, was dieses Cannabisverbot mit der Ökonomie macht. Dass es Gewinnmargen für den illegalen Drogenmarkt gibt, die eigentlich dem Staat zugutekommen könnten. Fremdverletzungsunrecht, also das muss ich kurz vorlegen, wendet man die Maßstäbe, dass nur Fremdverletzungsunrecht erfasst werden soll vom Strafrecht, auch auf die hier zur Prüfung vorgelegten Normen an, ist festzustellen, dass die vorliegend angegriffenen Vorschriften des Betäubungsmittelstrafrechts gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen und damit verfassungswidrig sind. Ja, also quasi, wenn du dir einen rauchst, verletzt du ja nur dich selbst und niemanden anderen sonst. Also warum sollte das verboten sein? Außerdem sagt er, dass das viel besser für den Jugendschutz wäre, wenn es erlaubt wäre, weil dann die Möglichkeit wäre, die Abgabe von Cannabis an Jugendliche unter Strafe zu stellen und das auch zu kontrollieren, so wie es mit dem Alkohol passiert. Fahrerlaubnisrecht hat er mit angesprochen in den 140 Seiten, was ja auch tatsächlich aktuell immer wieder ein Thema ist, dass teilweise das Fahrerlaubnisrecht von einigen Bundesländern missbraucht wird, um quasi eine Ersatzstrafe für jemanden, der mit Cannabis aufgegriffen wurde, zu erteilen sozusagen, obwohl er nie mit Cannabis am Straßenverkehr teilgenommen hat. Und einen Satz fand ich auch noch genial. Nach Auffassung des Amtsgerichts gibt es keinen einleuchtenden Grund dafür, Cannabis-Produkte im BTMG, also im Betäubungsmittelgesetz, aufzuführen und das Produkt Alkohol nicht in das Betäubungsmittelgesetz aufzunehmen. Dabei verlangt das Gericht nicht, dass auch Alkohol in das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen werden soll, sondern nur, dass Cannabis und seine verschiedenen Zubereitungen entfernt werden und damit eine Strafbarkeit bezüglich des Umgangs mit Cannabis entfällt. Und er sagt auch, kulturfremd kann man Cannabis auch nicht bezeichnen, weil wir haben eine Riesenmenge an Leute, die das sowieso, Millionen Menschen, die das schon konsumieren.
Diese Hanf ist schon länger bekannt, habe ich gehört, ja.
Genau. Also ich kenn's tatsächlich von meinem Opa, den Spruch harter Tobak. Und Und ich habe, also das hat mir tatsächlich erst mein Onkel erzählt, nachdem mein Opa verstorben war. Das hing nämlich im Wohnzimmer bei meinem Opa, hing eine Pfeife an der Wand. Ein Riesending. Ne?
Die hat der Opa gern mal geraucht nach der Panzerschokolade.
Ja, mit der Panzerschokolade hat er nie was am Hut gehabt, aber tatsächlich, das war eine Knasterpfeife. Und Knasser war tatsächlich der Begriff für Hanf, der angebaut wurde und auch geraucht wurde. Und das war tatsächlich eine Knasterpfeife. Also dementsprechend, also kulturfremd kann man auch nicht sprechen. Und daher hat er halt dieses Riesenpamphlet. Und 1994 gab es schon mal vom Bundesverfassungsgericht so ein Ding. Da hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt, nee, wir haben viel zu wenig Forschungsergebnisse und viel zu wenig Kenntnisse und es ist ja sonst überall auf der Welt auch verboten. Nur jetzt haben wir halt eine ganz andere Situation. USA, zig Bundesstaaten in den USA, wo es legalisiert ist. Schwede.
Also das ist eine ganz andere Nummer. Und auch wenn ich jetzt vielleicht den ein oder anderen Hörer oder Hörerin und auch Anwesende hier gerade schocke. Ich hatte ja mal einen Führerscheinentzug inklusive MPU aufgrund von BTM. Thematiken inklusive auch zu viel Alkohol. Es war halt einfach in den jungen Jahren einen Fehler gemacht. Ich habe im Auto geschlafen, Schlüssel ins Schloss gesteckt. Ich hatte nachts in der zweiten Reihe geparkt. Ja, bin dann morgens um 7 in mein Auto, zweite Reihe, ja, alles gut. Dachte, ich penne da meinen Rausch aus. Naja, morgens um 10 ist es mit der zweiten Reihe ein bisschen doof. Denn da steht sonst keiner mehr in dieser Straße und du stehst so halb auf der Straße. Und natürlich hat sich die Polizei irgendwann dafür interessiert, wer pennt denn da in seinem Auto. Und da steckte der Schlüssel und ich war voll betrunken wie die Hölle. Und natürlich Geburtstag vom Freund gefeiert, alles was geht, inklusive THC, Alkohol und so weiter. Also hatte ich sechs Jahre keinen Führerschein gehabt am Ende vom Tag, musste den ganzen Schiss durchlaufen als Mittelweg zwischen, oh, vor Gericht bist du oder vom Staat bist du jetzt Alkoholiker oder bist du harter Drogist. Kannst du aussuchen, aber du musst irgendwie unter deinen Hut bringen. Ja. Und was für den deutschen Staat zu dem Zeitpunkt ja gar nicht in Verbindung stand, war Alkohol und BTM, also illegale Drogen. Und also, die Erfahrung...
Ja. So am Rande, Heiko, du hättest genauso gut auch noch Koks nehmen können und so weiter und vielleicht noch ein bisschen.
Das hätte keinen Unterschied gemacht,
nein. Genau, zum THC.
Wobei bei 1,6 Promille morgens um 10, das war auch nicht so witzig. gut, also musst du nachweisen, dass du kein ultraharter Drogist bist und nicht jeden Tag einen Kasten Bier säufst. Und dann sitzt du zusammen in so einem Vorbereitungskurs für die MPU. In München war das noch damals. Mit 13 Staplerfahrern von der Augustiner Brauerei, 2 S-Bahn-Fahrer, die nach der Wiesn besoffen aufgefallen sind beim S-Bahn-Fahren und. Aber alles halt Sprittis. Und wenn du hörst, was die so weggepumpt haben, dann denkst du immer, alles klar, da möchte ich keine Leber sein. Und wo ist jetzt das Problem mit meinem Joint, den ich zwischendurch geraucht habe? Ja, für den deutschen Staat ist das Problem nämlich, der Joint hat keine Cash-Lobby und Alkohol ist halt massiv. Mhm. Und das war ja über die letzten Jahre immer das der große Knackpunkt, warum es Richtung Legalisierung gar nicht vorangetrieben werden wollte, das Thema. Und von daher finde ich es umso interessanter, dass eben dieser Richter von dir genannt sich da so jetzt für einsetzt und Staaten, das konservative Amerika oder die USA, kurz gesagt, hat ja gezeigt, wie sich die ganze Thematik vielleicht auch steuerlich erquickend für den Staat darstellen kann. Nämlich, ich schaffe eine ganz neue Industrie. Reguliert, komplett überwacht, aber halt staatlich. Du trocknest den ganzen Schwarzgeldsumpf aus, die mafiösen Strukturen im Cannabishandel, Haschhandel, was da alles hinten dran steht. Fällt alles weg, wird alles ausgetrocknet. Es hat nur positive Impulse quasi fürs Land und für die Mitte. Ich war überrascht gewesen.
Mal Frage, wenn du sagst von Regulationen des neuen Marktes, was ich so mitbekommen habe, ist ja legal verschriebenes THC extrem teuer. Also es gibt ja Krankheiten, bei denen du legal Cannabis erwerben darfst in der Apotheke und das ist im Vergleich zum Straßenpreis einfach nicht bezahlbar. Würde sich dieser Markt auch regulieren durch eine Öffnung?
Ja, mit Sicherheit.
Angebot und Nachfrage.
Genau, und der medizinische Cannabismarkt, der soll sich schon im Laufe dieses Jahres auch regulieren, weil das Problem, was die Apotheken und so weiter derzeit noch haben, ist, dass es sehr, sehr schwer ist, überhaupt da ranzukommen, weil die staatlich erlaubten Betriebe, die das herstellen dürfen für die Apotheken, erst dieses Jahr den Betrieb aufgenommen haben. Die haben irgendwann erst im Anfang des Jahres wohl ihre Zulassung bekommen. Das heißt, es gibt derzeit noch kein, ja, die Erlaubnis, aber es gibt noch keine zugelassene Produktionsstätte in Deutschland.
Das wird eher alles in China dann produziert wahrscheinlich.
Nein,
das geht so nicht.
Da muss nur noch Venlo rüberfahren, wie immer.
Das ist ja auch das Ding, also was der Richter Müller da auch in seinen 140 Seiten Pamphlet schreibt, ist auch so das Thema, unsere Bundesregierung argumentiert immer noch damit, das wäre eine Einstiegsdroge, aber sämtliche wissenschaftlichen Belege sprechen genau dagegen, weil überall dort, wo der Markt reguliert ist, ist es so, dass die Cannabiskonsumenten nicht in andere Drogen abdriften und eher da, wo er quasi verboten, prohibitionsmäßig ähnlich läuft wie hier, ist es so, dass eher ein Konsument in andere Drogen, zu anderen Drogen greift, weil der Weg von Cannabis zu einer anderen harten Droge sehr, sehr schmal ist, weil meistens der gleiche Dealer auch härtere Drogen vertickt.
Richtig.
Das ist auch so eine Punkt. Erklärung,
nämlich die er da reinschreibt. Innerhalb dieser Illegalisierung und staatlichen Verfolgung, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ist der gleiche Kanal. Das heißt, wenn ich mir 10er Gras kaufen möchte, dann hat der Job oder der Kollege, der den 10er Gras hat, mit Sicherheit auch vielleicht ein bisschen Speed, Koks, was auch immer. Und ist ja eh illegal. Ja? Und das ist halt der ganz schräge Weg. Wenn du dieses Thema Cannabis, was ja die größte Menge an Konsumenten illegale Drogen deutschlandweit darstellt, wenn du das rausnimmst aus der Illegalisierung und das dem Alkohol angleichst oder es eben legal machst, hast du ein ganz anderes Szenario. Ja, und wenn du dann noch Steuer draufhauen kannst und der Staat verdient noch mit dran, ist doch geil. Ja? Ist doch super. Und es ist staatlich reguliert. Es ist, das hat alles nur Vorteile in dem Bereich. Und diese Verteufelung ist halt wirklich nicht mehr up to date. Das ist super schräg.
Ja. Also dieses 140 Seiten Ding ist wirklich mega, mega interessant. Also wer sich da mal 3 Stunden geben möchte, so lange dauert das Ding komplett durchzulesen. Das zu tun ist wirklich genial, weil es sind auch die ganzen Zahlen drin, wie sich zum Beispiel der Cannabisgebrauch in den legalisierten Staaten verändert hat. Und das war überall so, dass zwar direkt nach der Legalisierung es erstmal einen Anstieg gab, der aber relativ schnell wieder zurückgegangen ist.
Überall, wo es passiert ist, ja.
Ja, auf eine Zahl, die gleich der Konsumentenzahl vorher war, als es illegal war, teilweise sogar gesunken ist. Also weniger Menschen Cannabis konsumieren. Vielleicht auch, weil einfach der Reiz des Verbotenen weg ist.
Das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor an der Stelle. In dem Moment, wo eine Substanz, was auch immer, illegal oder strafrechtlich verfolgt wird, hat es ja so eine gewisse Aura und ja, oh, das ist verboten und dann probiere ich das mal und whatever. Aber wenn es einfach staatlich regulierte Abgabestellen, Verkaufsstellen gibt, ja, dann ist einfach dieser Zauber weg und die Leute können da reingehen, sich was kaufen, wenn sie wollen oder auch nicht. Aber du hast nicht mehr diesen Reiz des Verbotenen. Und das ist, glaube ich, auch für ganz viele junge Menschen ein Punkt, wo einfach dann differenziert wird. Ja, und ich bin ansonsten kein großer USA-Freund, was Politik und Gesetze angeht. Aber bei dem Punkt, muss ich sagen, machen viele Staaten das mittlerweile richtig. Nämlich es zu regulieren, es zu verstaatlichen und zu kontrollieren. Ja, und dann hast du ein ganz anderes Handhabe. Und du hast keine Mafia mehr im Staat. Du hast einfach diese ganzen illegalen Geldströme ausgetrocknet, weil es ist staatlich. Warum soll ich mich mit einem Mexikaner oder irgendwelchen Leuten an der Konstablerware in Frankfurt treffen, um für 20 Euro Hasch zu kaufen, wenn ich in den Hanfstore gehen kann oder in den Coffeeshop und kann mir da für 20 Euro reguliert und überwachtes Material kaufen? Ja, diese ganze Subkultur und diese ganze Halbwelt wird getötet. Das Beste, was man machen kann.
Ich stelle mir gerade so vor, wie dann so eine
Heiko, wie du hier für den Staat argumentierst und Subkulturen austrocknen möchtest. Es ist auch, ja. Also man merkt, dass das.
Ja, aber es ist ja das Ergebnis, was dann kommt. Das passiert ja dann automatisch. Und ich stelle mir gerade so vor, weißt du, wie man mit Kollegen dann so abends statt trinken wir heute Abend noch ein Bier, dann so rauchen wir heute Abend noch einen
Joint. Ja, oder essen halt einen Cookie oder was auch immer, muss ja nicht rauchen, ist ja egal. Ja, aber das Recht auf Rausch muss halt auf allen Leveln gegeben sein, ja, egal für den Alkohol zugewandten Menschen, genauso wie vielleicht für den Cannabis zugewandten Menschen.
Der Rausch, wobei ist gleich, das Recht auf Rausch ist ja dabei ein ganz kontroverses Thema. Ja. Also
da kommt's dann wieder
da
zurück.
Da streiten sich ja die Geister, ob es das tatsächlich gibt nach Grundgesetz oder nicht. Da geht der Richter Müller auch in seinem Pamphlet drauf ein. Und er ist auch der Meinung, dass es das nach Paragraph 3 Grundgesetz eigentlich gibt oder Paragraph 2 Grundgesetz. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, weil ich mir das auch nicht notiert habe. Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja 1994 schon gesagt, dass es das eigentlich nicht gibt oder dass man das aus dem Paragraphen nicht ableiten kann. Aber gut, das muss man, aber das ist halt juristische Betrachtung und persönliche Betrachtung, die gehen da halt auseinander.
Ja, im Endeffekt kommt manchmal vor, ne? Persönliche Ansicht geht nicht unbedingt, sieht man ja auch auf den Straßen dieser Tage, dass die persönlichen Ansichten, mit denen der Staatsträger nicht zwangsläufig 1:1 vereinbar sind.
Ja, kann man so sagen. Ja.
Du kommst zu früh, mein Freund, du kommst zu früh.
Das hat schon lange keiner mehr gesagt zu mir.
Ja, von keiner oder keine. Jetzt wird's interessant. Just kidding. Lass uns zugehen zum Recht auf Rausch, beziehungsweise die Messbarkeit des Rausches. Und das ist genau der Punkt, wo der deutsche Staat sein größtes Problem sieht. Nämlich, du kannst Truffheit, wenn du gekifft hast, einfach nicht in ein Diagramm oder eine messbare Skala packen. Alkohol, Promille ist messbar, also ist relativ einfach berechenbar. Ja, pro Stunde baust du 0,1 Promille ab und zwei große Bier, 0,4 ergeben 0,4 Promille, whatever.
Ja, das ist schon richtig einfach berechenbar.
Aber du kannst den Truffheitsgrad vom Kiffen, den kannst du einfach nicht bestimmen.
Heiko, das ist grundsätzlich richtig. Du kannst auch nicht bestimmen, weil das bei jedem Menschen anders ist, wie schnell der das abbaut. Aber was du sehr wohl bestimmen kannst, ist der Gehalt des THCs, der dann noch im Blut ist. Und das ist ja auch das, was derzeit angewendet wird. Und aber das ist halt auch so ein Punkt, da streiten sich auch die Geister, ab welchem Wert ist denn überhaupt jemand eingeschränkt? Und da geht er auch in seinem 140-Seiten-Pamphlet ein, wo er ganz klar sagt, man kann nach aktuellem wissenschaftlichen Stand vergleichen, 3,8 Nanogramm oder Mikrogramm je Milliliter kannst du vergleichen mit 0,5 Promille. Und das ist das erste Mal, dass jemand das aus juristischer Sicht so klipp und klar formuliert.
Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Nur in den letzten geführten 20 Jahren war ja nicht der THC-Gehalt im Blut die messbare Grenze oder das messbare Thema, sondern das Abbauprodukt aus
ja Zellen, das wird auch für den
Hanebüchen
für den ist, das ja natürlich ziehen, aber ja? Das wird für den schnellen Nachweis auch ewig so bleiben, weil es da einfach nur darum geht, hast du konsumiert oder nicht, und ja, dann
klar, ich konsumiert, aber nicht heute Morgen, sondern gestern Abend. Und wenn es 18 Stunden später ist, dann kann ich jetzt trotzdem Auto fahren, ja?
Ja, aber da ist ja jetzt schon so, dass die, wenn die meinen, dir nicht glauben zu wollen, dass das von vor einer Woche ist, dann müssen sie eine Blutuntersuchung machen. Und wenn die unterhalb von 1 Nanogramm ist, so sagt es halt die Regelung, das bundeseinheitlich mittlerweile, weil es halt auch das Bundesverwaltungsgericht klargestellt hat, ist es der Wert unter 1 Nanogramm, bleiben sie auf den Kosten sitzen. Punkt, Ende, aus. Und deswegen ist es mittlerweile schon so in allen Bundesländern, dass die Polizisten mittlerweile ganz klar drauf getrimmt sind, weil das immense Kosten sind, die das verursacht. Nur wenn der Typ auch wirklich klare Anzeichen vom Druffsein hat, also quasi Augen, Zittern etc., macht er eine Blutuntersuchung. Sehr, sehr extravagant. Und nicht mehr anders, weil das einfach einen Haufen Kohle kostet. Jede Blutuntersuchung kostet die 300 Euro und da haben die auch keinen Bock mehr drauf.
Jetzt stelle ich mal andersrum die Frage, wie viele Leute saufen am Abend oder der Nacht vorher sich hart einen weg? Ja, und haben morgens vielleicht auch kein Restalkohol mehr, weil sie sind sowas von geschädelt im Arsch und fahren trotzdem Auto.
Ja, ja, aber ob das so
besser
ist
oder schlechter Gesetz, ist, ne? Ist halt nicht messbar, ne?
Genau, es ist halt, das Gesetz ist halt so und da werden wir auch nichts dran ändern können.
Nein, um Gottes Willen. Das soll jetzt auch kein Hardcore-Prädoyer für Kiffen bis zum Tod sein, um Gottes Willen. Aber Recht haben, Recht bekommen, Recht nehmen.
Ich finde auch,
halt Heiko, sehr, find sehr auch, ambivalent.
Ja, Heiko, ich finde auch viel, viel schlimmer eigentlich, als den ganzen anderen Kack, finde ich beim Alkohol, dass du ja eine gewisse Gewohnheit sich da einstellt, wenn du jeden Abend trinkst und so weiter. Und es gibt genug Leute, die morgens noch ein halbes Promille locker drin haben, denen du das aber gar nicht anmerkst. Und wo dann wirklich erst in dem Moment, wo die wirklich mal einen Unfall bauen und dann nicht mal selbst verschuldet, denen fährt einer rein oder so, ne?
Ja.
Und dann taucht ja, das auf. Und das, dann, aber
das ist ein das ganz gleiche hast du, auch beim Cannabiskonsum ja auch. Wenn du regelmäßig viel kiffst, dann hast du eine ganz andere Triggerschwelle, als wenn du einmal im Monat einen Joint rauchst. Das ja. Das ist ja genau das gleiche am Ende vom Tag. Das eine ist nicht besser als das andere, um Gottes Willen. Aber das eine zu erlauben und das andere zu verteufeln, ist halt schwierig. Und von daher finde ich es höchst interessant und vielleicht können wir das Thema damit abschließen, dass wir in die Shownotes noch einen YouTube-Link packen vom Herr Christian Solmecke, ein ganz netter Medienanwalt aus Köln, der das Thema sehr einfach verständlich aufarbeitet im schönen Video, 14 Minuten, ist kürzer als alle Seiten durchzulesen.
Genau, und nicht wundern, er hat sich die 140 Seiten nicht komplett durchgelesen, deswegen hat er den einen oder anderen Satz, den er sagt, etwas nicht korrekt
kompensiert formuliert. Und
aber das, das macht gar nichts, ihr habt ja jetzt alles schon vorgelegt gekriegt von uns. Ja,
und, nein, kann man sagen, YouTube zu heutigen Zeit natürlich auch ein Minenfeld, ja, was ist real, was ist Aluhut, was ist schräg, aber der Herr Solmecke macht über Jahre ganz solide und valide und belastbare Videos
ja, zu
diversen großartig. Rechtsthemen. Kann man nur empfehlen und höchst interessant. Guckt euch an, die Viertelstunde ist keine verschwendete Zeit, vor allem, wenn euch das Thema interessiert. Und an der Stelle würde ich sagen, verlassen wir einfach mal den halbgaren Grad der
Wer jetzt hier eine halbe Stunde euren Subthemen. Ausführungen gelauscht hat, der schafft die Viertelstunde YouTube dann auch noch easy. Ja, ihr hört den Gadgetfunk, den Podcast für Geeks und Technikverliebte zum Thema Technik und
ja.
Freizeitspaß in Corona-Homeoffice-Zeiten.
Ja, war das nicht Freizeitspaß in Corona-Homeoffice-Zeiten?
Das war genau die Definition.
Ah, wollte ich doch mal gesagt haben.
Wir haben ja eigentlich noch einen ganz großen Schwerpunkt heute. Also möchte man eigentlich
Facebook.
Nicht glauben, nachdem das hier der erste Schwerpunkt war Lötzinn und der zweite Schwerpunkt war hier THC.
Call it Blödsinn, nicht Blödsinn.
Vielleicht machen wir mal wieder Themen, die Leute außerhalb von Heiko und Marian auch ein bisschen mehr interessieren. Also mich zum Beispiel.
Nicht THC verlöten und Lötzinn rauchen, das ist, geht auch nach hinten los.
Aber schön einen weglöten ist nie verkehrt.
Komm, Belka, du brauchst Form auch noch ein Wortspiel. Ja. Lass das nicht auf dir sitzen.
Du, da bin ich baff. Da muss ich erstmal, das muss ich erstmal verarbeiten und mir tief im Inneren, aus meinem tiefsten Inneren, aus den Katakomben meines Inneren, da muss ich mir ein anderes Wortspiel überlegen, um der Sache gerecht zu werden.
Ja, auf jeden Fall haben wir dich wieder aufgeweckt. Das ist auch schön. Ich merke schon, wir sehen einander ja hier. Das bringt bloß
wir nichts. Wir haben gerade Halbzeit, Carsten. Ist doch alles gut. Ja,
lass wir haben nix Halbzeit. Nein.
Ja, Belkan hat zwischendrin immer so ein bisschen so geguckt, so, na, wann hören die denn jetzt endlich auf, darüber zu reden? Das war irgendwie nicht sein Thema.
Nein, das war komplett ohne Wertung. Aber ich habe momentan ein Augenleiden. Ich habe mir mein Auge entzündet und muss hin und wieder mal so meine Augen ausruhen. Das hat wirklich nichts damit mit euch zu tun, Leute. Und
du hast auch den Augentinnitus.
Ich habe Augentinnitus, genau.
Du siehst nur noch Pfeifen, wenn du in Discord guckst.
Um unseren Heiko zu rezitieren. Ich sehe nur noch Apropos Pfeifen.
Pfeifen, ich sehe hier in den Shownotes Attila Hildmann. Mag da jemand was dazu sagen? Oh, oder hüpfen wir zu den Service-Tipps, bevor wir unseren Schwerpunkt aufmachen? Ja.
Ich kann da einen Schwerpunkt draus machen, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber Attila Hildmann, ja, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die nicht so vertraut sind mit der super veganen Küche. Attila Hildmann hat, glaube ich, 3 sehr erfolgreiche vegane Kochbücher rausgebracht in der Vergangenheit, die echt durchgestartet sind, war auf allen Social-Media-Kanälen ultra hart unterwegs und hat sich vor ein paar Tagen einfach mal...
ganzen Abend schon überlegt, wer das war. Aber jetzt, wo du das sagtest mit den veganen Kochbüchern, jetzt weiß ich auch wieder.
Genau, und jetzt, das ist der Punkt, wo du es auch direkt wieder vergessen kannst, weil er hat sich selbst einfach deleted. Ja.
Leider nicht.
Genullt. Ja, mehr oder weniger. Ja, so ein bisschen Attention, ein bisschen Abfuck. Mach ich den Xavier oder richtig? Mach ich nur den Naidu? Ich bin nicht sicher. Jetzt hat YouTube vor ein paar Tagen einfach mal gesagt, weißt du was, Kamerad? Ich rösch mal allen deinen ganzen Scheiß in deine Kanäle. Weil du hast eine Verantwortung für deine Reichweite und wenn du einfach Lügen erzählst zum Thema Corona, Verschwörung, whatever, dann nehmen wir dir deine Reichweite und korrigieren dich mal
ganz. Die haben echt all seine YouTube-Kanäle gelöscht.
Ja, die haben alles gelöscht. Zu Recht. Wow. Danke YouTube an der Stelle.
Ganz ehrlich, ich habe da mittlerweile eine harte Allergie entwickelt. Wenn ich diese, ich versuche dann immer, mich über die Headline in entsprechende Artikel reinzulesen und breche meistens vor dem ersten Absatz, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ich ertrage diesen Schwachsinn einfach
gar nicht mehr. So wahrgenommen, Carsten, wenn ich 3 Tage vorher kurz drüber gesprochen hätte, dass eben dieser Knirch so erfolgreich er auch gewesen ist, sich einfach ultra hart geoutet hat mit einer Telegram-Gruppe mit Aluhutträgern von 5.000 oder 8.000 regelmäßigen Followern. Und auf, also er hat das Ding einfach breit getreten, dachte sich, was Xavier kann, kann ich auch viel besser. Und hat jetzt einfach die Quittung bekommen. Die Verlage haben ihn ausgerüstet, die Bücher gehen in den Schredder, YouTube löscht seine Monetarisierungseinnahmen und das Funny Money. Zu Recht. Ja, und, ja. Kann man nur begrüßen an der Stelle. Ja. Ja, Attila Hildmann, ja, danke fürs Gespräch. Geh dahin, wo du kommen bist, in den nächsten Ausguss. Mit deinem veganen Essen. Dankeschön.
Ich habe von dem.
Meine persönliche Meinung, nicht vom Gadgetfunk allgemein.
Ah, da muss ich doch glatt mal wieder meinen Grill anmachen.
Und den Zucchini drauf.
Mir ist aufgefallen, ich habe dieses Jahr schon mehr gegrillt als das komplette letzte Jahr.
Mhm. Könnte hinkommen. Das
ist unglaublich.
Grillen, eines meiner Leidenschaften.
Menschen sind mehr gegrillt worden als im ganzen letzten Jahr.
Ja, aber anscheinend greift nicht nur YouTube durch, Facebook habe ich gesehen, löscht zwar noch nicht, aber arbeitet jetzt mit so Fact-Finding-Machines wie zum Beispiel in Deutschland Korrektiv zusammen und die markieren Beiträge, die nachweislich geprüften Unsinn enthalten und behaupten auf die Weise, die Reichweite der entsprechenden Threads schon deutlich dezimiert zu haben.
Ich glaube denen, dass sogar Twitter macht Ähnliches. Ich denke schon, dass das funktionieren wird.
Ja.
Mit diesen
Markierungen. Ich meine, die Leute, die das lesen wollen, finden da natürlich immer einen bestellten Acker. Die wollen uns die Wahrheit verheimlichen, etc.
Das ist ja auch ein Thema mit der Blase. Das ist ja das Ding, ne? Wenn ich bei mir in meine Facebook-Timeline gucke, dann sehe ich in erster Linie irgendwelche Route-Comics und halt Posts von meinen Freunden von irgendwelchen neuen LPs, die sie sich bestellt haben, weil sie halt keine Ahnung, nichts anderes zu Hause gerade derzeit machen. Aber wenn ich dann so bei Bekannten manchmal reingucke, was da dann so durch die Timelines geistert, ja, das ist halt die Blase, die du dir schaffst, ne? Durch deine Likes und hast nicht gesehen.
Ja, aber meistens kennt man dich ja auch in der Blase und du fühlst dich ja wohl darin, ne?
Ja. Ja, und du gestaltest die Blase nach deinem Gusto, das heißt,
du bist der Teil der Blase,
genau. Unter Leuten, die gleiche Paranoia haben oder die gleichen Interessen wie du selbst, von daher fühlst du dich da aufgehoben.
Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, was ist denn mit Objektivität? Ich meine, man kann auch eine Meinung zu einer bestimmten Sache haben, aber
Social Media und Objektivität, Belkan.
Ganz ehrlich, nein, jeder Einzelne ist da für seine eigene Objektivität irgendwie verantwortlich, ne?
Das sollte man meinen. Aber guck doch mal, was da gerade passiert draußen. Also mal abgesehen von hier lustig Attila und Vollpfosten Xavier und KenFM und wie sie alle heißen, ja. Was war denn in den letzten Tagen los? Hygienedemos. Ja.
Ich war die Tage in Bochum. Ich habe die Tage in Bochum in Bekannten besucht und ich bin fast nach hinten übergefallen, als da so eine Truppe von Menschen mir da in der Fußgängerzone entgegenkam, wo ich mir dachte, Alter Leute, geht's euch noch ganz gut? Also echt, ey, ne?
Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte, ja.
wenn du in einer gewissen Öffentlichkeit stehst, dann ist es im Moment ja auch so, dass du halt auch irre drauf aufpassen musst, wie du formulierst. Also selbst wenn du eigentlich gar nicht, also das ist das mit der Objektivität, denke ich, was Belkan gerade meint, weil wenn du eine gewisse Öffentlichkeit hast, da musst du mega aufpassen, wie du formulierst. Und wenn du solche Themen derzeit gerade ansprichst, dann wird dir das auch ganz schnell im Mund umgedreht. Siehe Bildzeitung Sido und seine Gegendarstellung, die er dann erstmal machen muss. Ey, ist scheiße. Ja. Entschuldigung. Da habe ich mich genau, kacke genau ausgedrückt. Da greifen ja das meine ich nicht voll so. Rein.
Ja? Aber genau da, das Nutzen, oder das ist ja die Mechanik, die dann auch zählt, nämlich sei dir deiner Reichweite und der Auswirkung bewusst, wenn du sowas in den Äther pürberst und du hast, keine Ahnung, 500.000, 700.000 Follower auf irgendwelchen Social-Media-Accounts und du pürberst so eine Scheiße daraus.
Ja, natürlich. Das Problem ist doch einfach, was draus gemacht wird, Heiko. Wir haben ja zum Beispiel im Sport genau das gleiche Thema, was als Resultat zeigt, dass wenn du zum Beispiel Fußballer, also medial reichweitenstarke Sportler interviewst, kriegst du bloß noch dumpfe Plattitüden zu hören. Und jeder feiert die Handballer oder Hockeyleute, die einfach mal Tacheles reden, weil die eben nicht 35.000 Mal Medien geschult sind. Und aber das ist ja auch
seit Jahren schon
das
so.
Ist das genau ist ja mit der Grund.
Kein Corona-Thema.
Weil nein, aber die Mechanik ist dieselbe. Wir müssen doch
ja,
nicht immer über Corona reden.
Gestreamlined, bis ins Letzte. Ja, nicht einfach machen, es prallt alles von mir ab. Ich bin
genau. Und dann kommt der Sponsor und dann kommt der Präsident und dann, also musst du, also ich verstehe die Hintergründe, gefallen tut's mir natürlich nicht, aber Fußballer-Interviews anzuhören ist genau aus dem Grund überhaupt nicht lustig.
Nö, fand ich eh noch nie lustig.
Und das ist eben der enge Grat, dass wir jetzt hier überlegen müssen, dass jeder prominente oder reichweitenstarke Mitbürger, also ich hoffe, dass die nicht wie Fußballprofis werden. Und dann auch bloß noch weichgespülte Plattitüden von sich geben. Das ist die Kehrseite, ja, genau dieses
Effekt. Du kannst keinem vor den Kopf gucken und du wer sich jetzt so als ich sag mal, anfällig für solche Themen rauskristallisiert.
Ja, Heiko, aber was ich glaube, da muss ich dich gerade unterbrechen, weil was wir hier gerade meinen, ist nicht die tatsächlich jetzt diesen Scheiß rausblubbern und die anfällig dafür sind, sondern die in der Öffentlichkeit stehen und da eigentlich objektiv drüber sprechen möchten, ne? Dass es halt echt gerade Leute gibt, die dir da Scheiße erzählen und dass man da mal drüber nachdenken muss, ob das überhaupt sein kann. Und die dann aber auch relativ schnell, weil sie sich nicht so toll ausdrücken können oder weil sie nicht so redegewandt sind, auch ganz schnell in der Ecke geschoben werden, na guck mal, was der erzählt.
Fair enough.
Und wenn das die Bildzeitung dich hinkriegen
quasi
will,
mit dieser Objektivität im Moment umzugehen.
Ja, ja.
Und jede Meinung, die du raushaust, kann dir halt vor die Füße fallen.
Hm. Ja, und genau das ist das Problem daran. Wenn bestimmte Medien dich clickbaiten wollen, dann ziehen sie Einzelsätze aus dem Kontext und verstecken sie idealerweise noch hinter einer Paywall und du kriegst den Scheiß nicht die von deinen Schuhen.
Ja, umso schöner ist, dass unsere therapeutische Zusammenkunft jede Woche hier vollkommen losgelöst von Paywall und Bedingung ist, so dass wir unsere Meinung frei äußern können. Das ist toll.
Ja, ich meine, da gibt's also da, naja, da gehören immer noch zwei zu, ne? Also da gibt's ja einmal den Sender solcher paranoiden Sachen, den prominenten Kollegen, der dann sowas raushaut, aber
du hast recht, Belkan.
Ja, auf der anderen Seite hast du ja auch den Empfänger solcher Sachen. Ne? Also,
das ist traurig an der ganzen Geschichte.
Wir kommen gerade auch wirklich so ein bisschen Bammel, weil ich dann halt sehe, dass die Leute immer empfänglicher für sowas werden und wirklich hinter allem eine Verschwörung sehen oder paranoid reagieren und das Ganze hochschaukeln und haben halt als Tool Social Media, womit sie das Breitgetretene noch breiter treten können, unheimlich schnell. Und das ist halt so die Gefahr in der ganzen Sache. Also
du hast vollkommen recht. Aber auf der einen, es gab Tage und Momente in den letzten Tagen und Wochen, wo ich selbst an mir gezweifelt, an meinem Geisteszustand gezweifelt habe. Wenn du probierst, deine eigenen objektiv realistisch anmutenden Gedanken in Einklang zu bringen mit dem, was da draußen gerade passiert. dann wird es schon schwierig und anstrengend. Und wenn du jetzt nicht ganz so gefestigt bist und du hast auch vielleicht in deinem näheren Umfeld jetzt kein Präzedenzfall, der das visibel macht, ja, und der dich glauben lässt, dass das real ist, was da gerade passiert, dann kann es, glaube ich, ganz für viele Leute ganz schnell gehen, das als hinterfrage ich mal abzutun. Und schon ist die Scheiße am Start. Den vielen Leuten fehlt, glaube ich, der Realitätsbezug oder der Praxisbezug zu den Dingen, die vorgehen, ja. Ob das jetzt ein Krankheitsfall in der Familie, im Umfeld ist, oder ein anderer Bezug. Aber für viele fehlt es einfach. Und dann werden die halt nach 4 Wochen Quarantäne zu Hause und ich will aber doch raus und ich habe doch keinem was getan und finde hier doch gar nicht statt. Dann werden die anfällig dafür. Also es ist schon irgendwo nachvollziehbar, warum das passiert, von der ethisch-moralischen Ebene, aber vom gesunden Menschenverstand eben wieder auch nicht. Also es ist ganz, auch für mich war es ein paar Tage lang sehr, sehr schwierig, mit mir selbst da klarzukommen, um das richtig zu bewerten und nicht den Glauben an die Wahrheit zu verlieren. Ja.
Ja.
Blödes Thema, aber ich glaube, das geht vielen da draußen so, dass sie einfach keinen Realitätsbezug zu den Themen haben, zu den Gründen, warum ist ein Shutdown da, warum kann ich jetzt nicht zur Nachtschicht gehen beim Obel und warum darf ich das nicht und warum darf ich das nicht.
Ja, das lässt sich doch.
Doch,
das
ist der einfache
mit gesunden und Menschengeist. Dann lässt sich das erklären. Also vielleicht bin ich zu gebildet oder was?
Ja,
keine Ahnung.
Du bist mit zu viel Hirn gesegnet und das tut manchmal ultra weh. Ja, das ist der Punkt. Und viele denken halt nicht so weit und dann ist es sehr, sehr viel schwieriger wahrzunehmen und für voll zu nehmen. Und wenn du so einen Schnitt durch die Gesellschaft ziehst, dann hast du halt nicht nur Akademiker und gebildete Menschen und Leute, die
ja, aber es wäre jetzt auch eine Mehrheit zu behaupten, ja? Dass nur Akademiker hier durchdrehen. Nicht Akademiker.
Also, du hast es ja komplett durchgezogen, aber es ist ein Schnitt durch die Gesellschaft, was da einfach passiert. Und das wird, glaube ich, die größte Herausforderung für die Gesellschaft auch sein, eben mit den Nachwehen auf dieser Metaebene umzugehen, die da heißt, ist alles nicht real und ich streite da und ich demonstriere für Hygiene gegen Hygiene, weil es gibt's ja eigentlich gar nicht. Ja, come on, das ist alles gesunder Menschenverstand müsste heißen, bleibt alle zu Hause, macht die Kerze an, betet was oder trinkt einen Wein oder raucht einen, keine Ahnung, aber chillt einfach ein bisschen und trefft euch nicht mit 3000 Leuten auf irgendwelchen Plätzen, um zu demonstrieren. Kompletter Bullshit, ja.
Du hast falsch formuliert, gegen Impfungen, die es noch nicht gibt, zu demonstrieren.
Oh ja,
gegen einen Virus, die notwendig sind wegen eines Virus, der überhaupt nicht existiert. Und
ja, das wollte ich jetzt nicht so breit reden. Ja.
Aber da
treffen ja alle Arten von Vollspasten zusammen.
Entschuldigung. Gegen eine Impfpflicht, die es nicht gibt.
Ja. Es gibt noch nicht mal den Impfstoff für die Impfpflicht. Also, what are we talking about? We are talking about Service Tips. Oh. Wir haben 2 kleine Service-Tipps für euch.
Service-Tipps?
Vorbereitet. Belkan, lustige Koinzidenz. Du hast letzte Woche dein Fitnessband vorgestellt.
Ja. Der war ich anscheinend meiner Zeit voraus. Da ging es um das Xiaomi Band 4, was ich jetzt gerade noch am Handgelenk habe. Und
du immer noch uneingeschränkt empfehlen kannst.
Bis jetzt ja. Und
wie oft hast du es denn aufgeladen?
Einmal, seit Heiko.
Wir drüber gesprochen haben.
Einmal.
Du bist eine Maschine und dein Band ist auch eine Maschine. Davon träumt man.
Da wir alle noch von der letzten Aufnahme wissen, wie viel Akkuprozent du auf deinem Band hast. Du hast es einmal aufgeladen. Wie viel Prozent hast du denn jetzt?
Also aktuell.
Jetzt gerade.
Ich habe am Freitag aufgeladen. Ne? Am Freitag relativ spät.
22. Wir haben Donnerstagabend.
Ja, 22 Uhr habe ich es von der Ladeschale runtergenommen, habe es mir ans Handgelenk gepackt und bin danach auch damit schlafen gegangen, damit er auch meinen Schlaf misst und das alles an die chinesische Regierung weitergibt. Und
das ist ein Insider.
Ja, und aktuell habe ich 71%.
Das ist stark.
Ja, guck mal, das ist auch mal ein Wert.
Screenshot all didn't happen.
Ja, können wir machen. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte die ersten 3-4 Tage das Display unheimlich runtergeschraubt von der Helligkeit her. Und das
ist ein Cheater, Mann.
Ja. Dann habe ich, das habe ich aber sein gelassen. Was ich aber noch gemacht habe, ist die intervallmäßige Herzfrequenzmessung, die habe ich ein bisschen runtergefahren. Die habe ich auf 2-mal pro Tag, glaube ich, gemacht. Das war vorher jede halbe Stunde. Und
ja, aber bei 2-mal pro Tag kannst du ja gar nicht mehr erkennen, ob du Herzfehler hast. Da muss schon.
Ich glaube auch nicht, dass ich.
Verkürt im Fall eines Herzinfarkts, dass die Uhr erst eine halbe Stunde später behandelt war.
Mein Herzfehler irgendwie, das sollte ich von einem Arzt untersuchen lassen und nicht von einem 30-Euro-Mi-Band 4 verlassen.
Aus China.
Und genau das ist der Ansatz. Dieses wunderbare Xiaomi Band geschrieben 4 gibt es ab dem 28. bei Aldi Süd.
Bei unserem neuen Sponsor.
Hört sich jetzt so an, gell? Stimmt. Ja.
Fake News 3.0.
Auf jeden Fall hat Aldi Süd das Ding in sein Programm genommen ab dem 28.05., also dauert noch fast 2 Wochen. Gibt's das Ding für 24?
Ja, kommt ja drauf an, 50. Wann der Hörer die Folge hört, ne?
Ja,
vielleicht
genau.
Hört er die ja gerade und denkt sich, hoch, guck mal, heute ist der 29. Gehe ich mir mal eben einen Xiaomi-Band kaufen.
Lustiger Zufall,
wir haben heute den 14.
Ja.
Lustiger Zufall, dass sie ausgerechnet meine Xiaomi-Band 4 im Angebot haben und nicht das Pendant-Modell von Huawei, das Honor-Band 5. Aber es ist schon lustig zu sehen, dass man irgendwie eine Woche vorher über ein Band schwärmt und dann in der nächsten Woche das zu einem der größten Discounter Deutschlands über die Ladentheke
läuft. Das ist ja dann fucking Trendsetter.
Ja, da ja, gehen dann
Maschinen. Vielleicht haben die bei uns zugehört und haben einfach gesagt, ja, so, hey, komm.
Innerhalb einer Woche. Ich weiß nicht
genau. Season, die ich distribuiere, vielleicht passiert ja auch so die Magic.
Okay. Dann fahren wir.
Warnversuch, Carsten, Entschuldigung.
Es gibt noch einen zweiten kleinen Sparservice-Tipp, ja, und zwar für alle Leute, die überlegen, sich AirPods anzuschaffen. Die gibt's seit 2 Tagen, also seit dem 12. bei Lidl. Und zwar AirPods 2, also nicht die Pro, sondern die normalen.
Willst du mich verarschen, Carsten?
Für 139 Euro. Also Leute, schnell.
Nicht mit dem kabellosen Ladecase, mit dem normalen Ladecase, aber ja, trotzdem ein geiler Preis.
Ja, aber Aldi, Lidl, Zwerg Aldi, wo es Aldi schöne Sachen gibt, bei Lidl, wo es, ne? Das ist doch, also riecht Lidl doch nach Bitchfight.
Lidl gibt's halt Markenprodukte, ne? Also dementsprechend gibt's bei Lidl Apple und bei Aldi gibt's Xiaomi. Gibt's Xiaomi. Oh,
no front, Belka, no front.
Das gibt's doch gar nicht.
Aber das ist das Krasse. Was kosten die Dinger bei Lidl, Carsten? Weißt du das?
1,39.
Oh, das ist nice.
Das ist gut. Und das sind die das Zweier. Nice. Also es ist nicht die erste Generation, sondern es ist schon die Zweier-Generation. Also
einer meiner besten Freunde off-topic hat mir heute geschrieben, hat sich einen einzelnen AirPod Pro heute bestellt für 110 Euro.
Ja. Also passt.
Das ist mein Verhältnis. Zum einen, die Brüder kann man sagen, einen AirPod zu verlieren.
Ja, das ist... Nein, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die AirPods Pro reizen mich überhaupt nicht, auch wenn es da viele Fans für gibt und so weiter, aber die normalen AirPods finde ich total mega, weil das sind halt einfach so super convenient, schnell mal benutzen Kopfhörer. Weißt du, die steckst du dir ins Ohr, du hörst trotzdem alles um dich rum, was passiert, du verbindest die mit deinem iPad, iPhone, Mac per einem Klick, ohne irgendwie lange rumzuhampeln. Wenn ich ordentlich Musik hören will, habe ich ein paar vernünftige Sony-Kopfhörer, habe auch für Flugzeug, Bahn Sony-Kopfhörer mit Noise Cancellation. Aber wenn du die mit einem anderen Gerät verbinden willst, ist das eine ewige Rumhampelei. Und wenn du nur mal eben schnell irgendwie ein paar Kopfhörer dir ins Ohr stecken und jetzt mal hier mit dem Gerät verbinden, jetzt mal hier mit dem, sind die AirPods einfach super convenient.
Sie haben einen Nachteil, und zwar, dass du die Steuerung nur am Telefon vornehmen kannst.
Das finde ich aber gar nichts. Also,
lauter leise und Gespräch annehmen.
Ja, finde ich aber tatsächlich für dafür schlimm. Keinen Nachteil. Und wenn du das Ding nicht die ganze Zeit im Ohr hast, ein Gespräch annehmen, klappst eben auf, nimmst das raus, steckst dir ins Ohr, wenn das Gespräch gerade kommt, dann.
Und genau das ist bei den Pros ein echtes Problem, habe ich festgestellt, jetzt im letzten halben Jahr Dauer-Heavy-Testing, dass wenn du sie im Ladecase hast, kriegst einen Anruf, nimmst die raus, steckst sie ins Ohr, dann connecten die ja zum Telefon. Dann habe ich per se eine 50% schlechtere Verbindungsqualität und Sprachqualität, als wenn ich sie schon im Ohr hätte und der Anruf würde kommen. Komplett schräg. Habe ich auch noch keinen Workaround oder kein Update-Lifehack dazu gefunden. Wenn einer unserer Hörer sich geneigt fühlt, mir da einen Tipp zu geben, bin ich da sehr, sehr offen für und würde mich freuen. Aber gefühlt sind da noch so ein paar buggy Geschichten drin und mit der Usability, dass ich irgendwie an den Stöpseln da rumdrück, um laut leise Gespräche annehmen, was zu machen. Carsten, jedes Mal, wenn ich es probiert habe, ist schief gegangen.
Na, ich erinnere mich da an die verkabelte Zeit zurück und das ist dann, manchmal habe ich die AirPods nicht gleich greifbar, habe dann da doch wieder Kabelbetrieb und dann finde ich das schon immer ganz angenehm, wenn du da ein bisschen rumregulieren kannst. Ich sage ja nur.
Also da scheue ich mich vor, weil es mir in die Hose ging.
Du kannst einen Anruf annehmen, indem du einfach auf Knöpfchen drückst, du kannst einen Podcast starten oder weiterhören, indem du einfach aufs Knöpfchen drückst. Mit den Pods musst du halt immer die Steuerung am Telefon vornehmen.
Also für längere Hörphasen empfehle ich sowieso immer das verkabelte Ding. Ganz ehrlich, ich kann nichts dem abgewinnen, diese kabellosen Dinger für längere Hörphasen zu benutzen oder für längere Telefongespräche.
Das ist eine persönliche Präferenz, glaube ich.
Ja, aber gefühlt jetzt nach echt ein paar Monaten Dauertest von den AirPods Pro, der größte Usability für das Noise Cancellation hatte ich im Flugzeug. Ja, fliegen momentan ist eh kacke. Ja, aber es ging mit meinen Bose Over-Ears genauso. Ansonsten fühlst du dich halt extrem von der Welt abgeschottet, wenn du so im Büro sitzt oder sowas. Und da ich kein Programmierer bin, der sich selbst verkriecht, alles gut. Von daher, schöne Dinge. Aber ich glaube, die Generation 2 von den normalen AirPods ist das, wo ich mich fast hin zurückwünsche.
Ja, dann ab zu Lidl und eingekauft, die Dinger.
Ich wollte schon sagen, bei dem Preis ab zu Lidl.
Ja, ehrlich. Ehrlich, also für den Preis ist das
echt, ja, ist geil.
Echt ein Deal.
Ist geil. Ist ein echt und ein das G-Ladecase ist eh useless. Ja, das braucht kein Mensch.
Meine Meinung. Am Anfang haben alle zu mir gesagt, das ist geil, das drahtlose Ladecase, das musst du haben. Wie geil ist das denn, wenn du einfach nur halt hinlegst zum Laden?
Nice to have, aber brauchst du halt echt mal keinen Meter. Denn die Geschwindigkeit, ja. die AirPod 1, AirPod 2 laden ja auch so ultra schnell. Wenn du das Kabel dran hast, ja, wir reden über ein paar Minuten, ja.
Ja, eine halbe Stunde oder was für volle Ladung oder so, irgendwie sowas.
Und ich bin auch mit dem AirPod Pro im kabellosen Ladezustand, egal auf welcher Station, ob das jetzt Sense, Nomad oder welcher Hersteller immer war, oder im Auto eingebaut, das ist alles nicht so richtig geil, muss ich sagen, ja. Dafür rutscht es um 2 mm und schon bricht's ab und ja, ist alles pseudogut.
Da muss ich ja mal sagen, ne, da hat ja das iPhone SE eine richtig geile kabellose Ladetechnik drin. Ich weiß nicht, was sie geändert haben. Angeblich ist ja nichts geändert.
Die iPhones laden alle generell gut, weil aber das AirPod Case Pro halt beschissen.
Ja.
Ich glaube, das ist alles.
Nein, aber auch wenn das SE verrutscht oder so, das bricht nicht so schnell ab mit dem Laden wie andere Geräte, die ich da schon so ausprobiert habe. Apropos verrutschen und Ladestationen,
das ist
so, hast du doch so ein Riesending.
Eine dankbare Überleitung, danke Marian. Von der Firma Zenz gibt es ein neues gar nicht mehr, das ist auf der IFA letztes Jahr vorgestellt worden.
Ah, da haben wir das angekündigt. Ich weiß, was jetzt kommt. Aha.
Ja, die Verfügbarkeit in den letzten Monaten war aufgrund diverser Themen halt ein bisschen schräg gewesen oder einfach nicht gut. Wer sich schon mal mit kabelloser Ladetechnik beschäftigt hat, wird vielleicht festgestellt haben, dass bei den ganz günstigen und mittelgünstigen Produkten man immer das Problem hat, dass man das Telefon sehr exakt positionieren muss, dass es auch geladen wird. Und Zenz hat mit der Liberty-Serie da ein bisschen Abhilfe geschaffen. Zum einen von der Positionierung des Telefons, aber auch von der Ladeleistung her einfach. Bei den Liberty-Produkten ist es vollkommen egal, wie gerade schräg ich meine zwei Telefone drauflege. Die werden immer geladen aufgrund von, lass mich rügen, 15 oder 16 verbauten Kupferspulen, die sicherstellen, dass jedes Device auch den nötigen Saft kriegt quasi.
16 Spulen.
Oh, 16, ja. Entschuldigung.
Ja.
Entschuldigung. Ja,
und für Technikbegeisterte gibt es sie sogar mit einem Glascase, dann kann man die
Dinger auch sehen. Das schaut lässig aus, ja.
Das ist schon ein bisschen Overkill. Ne?
Ja, nicht nur das Design ist Overkill, nicht nur das Gewicht ist Overkill. Das ist auch der erste Qi oder QI-Lader, den ich kennengelernt habe, der einen eingebauten Lüfter hat. Ja, da wird ein bisschen thermische Energie umgesetzt. Das ist ein geiles Produkt. Die Out-of-the-Box-Experience, wenn man das Produkt bekommt, ist Bombe, tolles Packaging, sehr, sehr hochwertig gemacht. Von der Auspackerfahrung bis hin zum das Produkt selbst ist natürlich auch Bombe, was Qualität und Verarbeitung angeht. Haptik müssen wir nicht drüber sprechen, das ist echt High-End. Und ich sag mal so, wenn ein Wireless Charging Hersteller ein 60 Watt USB-C Netzteil beilegt, dann wisst ihr, was abgeht, weil damit könnt ihr auch ein MacBook Pro laden.
Ich wollte gerade sagen,
ja, mit dem Lader, ja.
Mein den zahlt man halt mit bei 199 Euro UVP.
Mein MVP-Ladeteil hat 68 Watt.
Ja, es gibt aber noch kein MacBook, was kabellos lädt, das nicht, aber ihr könnt Nein. das Netzteil per Kabel mit dem MacBook zum Laden verbinden. Aber
es ist höchst interessant und Fun Fact, ich hatte heute Morgen mit den Kollegen von Zenz, wir werden nicht von Zenz bezahlt, also nicht falsch verstehen, aber trotzdem beschäftige ich mich mit dem Thema seit 2012, einen Call gehabt und der neueste Scheiß, der rauskommen wird zum Jahresendgeschäft, wird ein QI-Qi-Lade-Dingsi sein, was ich unter den Schreibtisch einfach dran pappe und was dann einfach durch die Holzplatte durch.
Ach du Scheiße. Das hat dann ein 120 Watt Ladegerät dabei, oder?
Ich habe mir die Frage verkniffen, Carsten, nachdem ich Martin erstmal Marsch genommen habe zu dem 60 Watt Netzteil.
Nein, also das ist bei QI überhaupt gar kein Thema, weil du ohne Probleme, du kannst ohne Probleme durch bis zu 20 Millimeter durchladen, das ist überhaupt Richtig. Kein Thema.
20 bis 35 Millimeter. Das sind 2 Zentimeter, das genau. ist ja kein Schreibtisch.
Ja. Bis dreieinhalb, bis 35 Millimeter.
Nee, normale Schreibtischplatte hat 12 Millimeter, ne? Und 20 Millimeter geht.
Zenz so. Geht davon aus, dass sie es sicherstellen können, dass zwischen 5 und 10 Watt, das ist halt dann ein bisschen abhängig, je nach Materialdichte und ja. welche Holzplatte du da einfach hast, dass sie aber zwischen 5 und 10 Watt abgeben können bis 30, 35 Millimeter Materialstärke. Was schon massiv ist. Und an der Stelle, warum Zenz für mich immer noch interessant ist oder ich mich damit beschäftige, die haben quasi dieses QI-Qi-Thema manifestiert in Europa. Weil zu der Zeit 2011, als die Jungs damit angefangen haben, gab es noch 2 Standards zum Wireless Charging, nämlich PowerMate und QI-Qi. Qi hat sich durchgesetzt weltweit und die Jungs wissen einfach, was sie tun.
An der ja, Stelle, wobei ich sag ganz ehrlich, dass da auch ganz klar Samsung und Apple mit dran schuld sind, dass sich QI durchgesetzt hat. Ne? Samsung hat sehr früh auf QI gesetzt, Apple hat mit QI dann nachgezogen.
Apple hat salonfähig gemacht, das war so mein Eindruck.
Genau. Richtig, das war ein Game Changer, das war der Break-Even. Ja.
Das war ein Randthema, solange es in Anführungszeichen nur die Androids hatten. Und in dem Moment, wo Apple dann auch angefangen hat, ab dem 8er, ich glaube, das 8er war das erste.
Ja, das 8er war das erste.
Ich bin mir gar nicht sicher, weil Silv wird mich da mit Sicherheit morgen korrigieren zu dem Thema, weil er hat das Thema auch massiv vorangetrieben. Entweder war es ein Pixel oder ein Motorola, oder ein Sony. Eins von den drei Herstellern war das erste Qi-fähige Telefon.
Ja, aber das ist ja wurscht, wer das erste war, sondern interessant ist ja, ab wann es ich habe es eben salonfähig oder
massentauglich und fähig.
Ich glaube, Samsung ist damals mit dem Galaxy S5 eingestiegen damals schon. Das ist schon was her.
Samsung war schon Jahre vor Apple auf dem Zug. Aber ja, da hat das Thema keinen.
Bei solchen Nischenhersteller.
Ja, ehrlich gesagt schon mit dem Galaxy S4, weil du hast schon fürs Galaxy S4 in Akkudeckel bekommen als Original Samsung Zubehörteil mit einer
QI-Ladespule
drin. Ne? Also Samsung war da auch schon sehr, sehr früh dabei. Die haben es nur nicht mitgeliefert. Also das Ding war auch irre teuer, dieser Deckel.
Damals gab es auch iPhone-Cases, die G-fähig waren, die dann dein Telefon mit aufgeladen haben. Das war ja alles so ein schlechter Workaround, ja.
Und, ja, aber so geht's halt immer los
war dann,
mit neuen Technologien. Klar, es ist A teuer am Anfang, denk mal an WLAN zurück, dass wir damit mit A und B A kam später. Wireless B damals war der heiße Scheiß. Ja. Meine Herren, war das cool.
11 Mbit, ganzer 1 Megabyte pro Sekunde im besten Fall.
Ja, aber da sahen die Webseiten noch ein bisschen anders aus. Also es ist ja nicht nur der Durchsatz gewachsen.
Vor allen Dingen hat man damals, zu B-Zeiten hat man damals noch, der Bluetooth war ja auch gerade, kam ja auch wirklich gerade in den Massenmarkt auf zur gleichen Zeit, da hat man ja wirklich noch drüber geredet, ob Bluetooth nicht auch eine Alternative dazu sein könnte, zu WLAN. Ne? Das ist heute nicht vorstellbar, aber Bluetooth war damals genauso schnell wie WLAN B, das ist,
praktikabel. Erinnerst dich an diese PCI-Karten, die du da reinschrauben musstest, wie dick die waren und wie dicker sie wurden von Standard zu Standard?
Klar.
Also halt alles on board.
Ich erinnere mich an meine ersten Wardriving-Zeiten mit der Prism 2, aber das geht jetzt hier zu weit.
Yeah. Ich glaube auch.
Lass uns zurück zu den Real-Themen. Ja. Aber von Tag, komplette Empfehlung, Liberty-Serie von Sense. Schaut's euch an. Ich glaube, Amazon hat da gerade ein ultra gutes Angebot draußen.
Mhm. 150 für den ohne Glas. Wobei der mit Glas
ist
natürlich
da liegt
schon
ein Fehler vor, weil ich glaube, der UVP liegt 50 Euro drüber.
Also schnell sein, weil
dann,
das
Leute,
wird mit Sicherheit.
Das wird sich morgen ändern, meine Freunde. Nein, ist auf jeden Fall, wer jetzt zuschlagen will, eine gute Geschichte. Und das Schöne ist, um das abzuschließen, für die Besitzer eines G-ladefähigen Telefons und einer Apple Watch gibt es dann noch als Zusatz einen ganz kleinen Dongle, den ich auf das Liberty-Ladegerät aufsetzen kann, was direkt eine Apple Watch Charging Mode beinhaltet und was über einen USB-A-Anschluss quasi direkt angeflanscht werden kann. Erscheint aus einem Guss, ist super gut Usability und preislich ist der Dongle, glaube ich, auch sehr attraktiv mit, lass mich rügen, 39 Euro. Super sexy.
Ihr Ladepad für die ganze Familie.
Das heißt jetzt, Sekunde, Heiko. Das heißt jetzt zwei Dinge. Ich habe A, einen universal nutzbaren Dongle, den ich auch an meinen Rechner oder USB-Hub klemmen könnte, um die Uhr aufzuladen.
An jeden handelsüblichen USB-A-Port, ja.
Und ich habe einen flexiblen USB-A-Ausgang an dem Sense Liberty-Ladegerät.
Richtig.
Wo ich ein Lightning-Kabel ranhängen kann.
Oder auch ein Micro-USB-Kabel oder,
okay,
keine Ahnung, um den,
also zusätzliche
Remote-Cork-Vibrator aufzuladen, I don't know.
Ja, oder also man kann sein
Xiaomi-Band-Ausgang. Ja.
Das ist übrigens jetzt ab dem 28. recht günstig geben wird.
Mhm. Das Xiaomi-Band, habe ich gehört, bei Aldi, ne?
Super Tipp. Mhm. Super Tipp für alle Leute, die wenig Geld ausgeben wollen, aber immer noch Notifications haben wollen.
Was Key ist, ja.
Ja, was das Key ist. Key wie G.
Ja, aber ja, Carsten, du hast vollkommen recht. Du hast einfach noch einen tollen USB-A-Ausgang an der Liberty selbst. Und dieser kleine Apple Watch-Dongle im Umkehrschluss lässt sich an jedem USB-A-Port nutzen. Und dass ich jetzt irgendwie ein Kabel mitführen muss. Und ich glaube, der Preis ist auch super sexy dafür.
Ich schaue mir das gerade an. Gönnen, ja, das ist schon ein fettes Teil. 30 Watt Ausgangsleistung.
Ja, du hast quasi, wenn du zwei Geräte draufpackst, pro Gerät 15 Watt Fast Charge und wie der ganze Scheiß, ja. Kriegst aber für jedes Device halt die Vollpower und ja.
Ist halt gefährlich.
Dass das Radiogerät einen Lüfter hat. Ja.
Das ist heftig. Und halt bei 30 Watt Abgabe kommt nicht so nah mit einem Aluhut an das Ding, weil sonst das Ding ist bestimmt nicht so napsenfreundlich.
Es kann nur heilsam sein.
Vielleicht kann das aber auch als Hirnschrittmacher dienen.
Ja, mit Aluhut.
Da haben wir unseren Sendungstitel. Dankeschön, Belkan.
Hirnschrittmacher. Okidoki.
Der Hirnschrittmacher, sehr geil.
Ist notiert. Oh
danke,
Mann.
Carsten.
Leute, schon wieder 12:30. Aber
ja, und wir haben noch gar nicht über Sauberbleiben geredet.
Nee, und bitte steckt den Apple Watch Add-on nicht eurem Kind in den Mund. Es ist kein Lolli, auch wenn er so aussieht.
Ja, und auch keine Sprechhilfe. Sonst hört ihr euch an wie ich. Ja.
Ach, deswegen, ich hatte mich schon gewundert, was mit dir los ist, Heiko.
Ja, die L-Schwäche habe ich seit 40 Jahren, ich kann mich nicht gegen wehren, ich konnte es nicht wegkriegen. Ich muss damit reden. Den Rest meiner 40 Jahre. Hoffentlich.
Boom. Du hast noch 40 Jahre, glaubst? Okay.
Ja, vielleicht habe ich nochmal 15, keine Ahnung, wenn morgen Ziegelstein draufhält, ist auch rum.
Aber manchmal geht's schnell. Ja. Oh Leute, so jetzt wird's konfus.
Konfuzius sagt.
Merkst du was?
Ich hatte meine Füße am Boden.
Konfus, Gott im Himmel, Marian.
Ja. Und du bist normal der kundige Linguist oder der Führerzüngler.
Na, ich komme an Alman Belkan in keinster Weise ran.
Ja, Belkan hatte ja auf jeden Fall mal hier Latte gesetzt.
Der Belkan mit Worten umgehen, du das...
Sag doch, das ist der bessere Allmann.
Jetzt habe ich den auch noch runtergebracht. Das wäre fast schade gewesen.
Das ist wo der Running Gag ist.
Aha, ja. Bell, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist noch ein paar Mal. Leute, war schön mit euch. Vielen Dank, ich bin raus. Schlaft gut.
Schönen Carsten, Abend alle
guten
miteinander.
Guten Nacht, träum süß.
Adieu, Leute.
Wir verschieben das saubere Thema einfach auf. Demnächst in diesem Theater. Guten Nacht.
Gute Nacht, Freunde. Passt auf euch auf.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bandsound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih!
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.